Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 308. Heute mit
Felix.
Und
Felix.
Und dem Chapter Markus.
Nein, meine einer, ich bin Ingo, heißt das
meine,
doch.
Meine einer, ich bin Chapter Markus.
Chapter Markus.
Üben wir nochmal. Alles klar.
Heute eine besondere Sendung eigentlich ohne Ingo, oder?
Ja, wir senden ja so definitiv. Definitiv eine besondere Sendung. Und es ist die letzte Sendung in dieser Vorweihnachtszeit,
fürchte ich. Ja. Es ist auch die letzte Sendung ohne Ingo in diesem Jahr. Es ist auch die erste Sendung, glaube ich, ohne Ingo in diesem
das
Jahr.
Das denke ich nämlich auch fast.
Würde ich jetzt mal so annehmen.
Das würde ich auch so sagen, ja. Das wäre auch mein Bauchgefühl.
Ja, Ingo ist leider verhindert.
Defekt, würde ich sagen.
Defekt. Ingo ist defekt und fällt aus.
Dingo ist durch Bug-Hunting verhindert.
Ja. Mhm. Aber wir haben
Bugs
gedacht,
haben ihn gehuntet. Nicht an
Aber genau. Wir haben gedacht, wir machen trotzdem wieder mal eine Sendung.
Genau, wenigstens noch eine vor Weihnachten irgendwie.
Noch eine jetzt, Vorweihnachtssendung.
Wo wir es hinbekommen. Wie sieht es aus mit Nachweihnachtssendung? Also da in dieser Zwischenzeit? Kriegen wir da was hin?
Das werden wir sehen.
Okay,
alles offen.
Ich glaube, ich bin da, aber wer weiß das schon so genau?
Stimmt, das ist ja noch so lange hin.
Das ist ja noch Wochen.
Ist noch Zeit, ist noch lange Zeit. Ja, auch ohne Ingo haben wir es geschafft, ein bisschen was ins Pad zu schreiben. Also gucken wir da mal rein. Und was ist der Blast from the Past?
Nicht mehr oder weniger als mit Ingo, muss ich jetzt dazu sagen.
So ein Hater.
Nein, kein Hater, Ingo. Ingo liefert halt einfach, ohne was ins Pad schreiben zu müssen.
Stimmt. Der Blast from the Past, den ich euch mitgebracht habe, ist ein Link auf Forgio. Forgio schließt sich an unsere Diskussion über Codeberg in der letzten Folge an. Und Forgio ist nämlich, der Name ist ein bisschen schwierig mit Forgio, ist ein Forge von dem
ein Forge dem
okay. Codeberg zugrunde liegenden GT. Und GT hatte anscheinend eine Lizenzänderung, was zur Folge hat, dass GT jetzt in den Händen einer einzelnen Firma liegt.
Das ist nicht in Ordnung. Warum machen die sowas?
Und die Leute, die Forgio ins Leben gerufen haben, sind der Meinung, dass dieses Projekt einer unabhängigen Community gehören sollte.
Okay, ja. Spannend auf jeden Fall. Ich habe da ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Das war irgendwie im Oktober, gekauft wurde quasi.
Ach so, genau. Ich habe das auch nicht mitgekommen. Sonst hätte ich es ja letzte Sendung erzählt, ja.
Dass GT auf dem GitHub, was da rumliegt, da steht in der Lizenz, steht noch MIT drin.
Ja, ich habe so Mein Eindruck von dieser ganzen Forgio-Geschichte war, dass das nicht unbedingt nur an der Lizenz hängt, sondern auch daran, dass hinter GT jetzt eine Firma steht.
Und das so habe ich das auch verstanden, genau. Dass da quasi zu 100% nur noch eine Firma steht, also so ein bisschen wie bei Elastic, die dann quasi einfach zu 100% darin stehen und dann könnte sowas passieren wie eine Lizenzänderung und dann sollte jetzt quasi schon präventiv.
Aha, sie haben präventiv geforkt.
Genau.
Geforgio. Ja.
Genau.
Forgio.
Auch, weil ihr offener Brief, wo sie ihren Sorgen zum Ausdruck gebracht haben, unbeantwortet geblieben ist.
Tja.
So ist das. Also,
interessant.
Alles in Bewegung, wie immer in dieser Welt.
Solange sie kein Source Forgio machen.
Forgio.
Ist, glaube ich, alles gut.
Forgio hört sich auch ein bisschen an wie so ein Bailout. Forgio! Und dann wir machen unser eigenes.
In Konsequenz benutzen sie auch statt, also dass sie als CI halt Footpicker statt Drone benutzen, das haben wir letzte Woche diskutiert schon, aber sie benutzen auch anstelle von Discord benutzen sie Matrix. Also sie geben sich wirklich Mühe, ausschließlich freie Software zu benutzen.
Okay, das ist gut, oder?
Ja. Das ist erstmal sympathisch, kann man so sagen, ja.
Finden wir, glaube ich, gut. Können sie machen. Ist auch.
Genau, und dieser Blogpost, der ist auch gar nicht so alt. Also das, was ich da jetzt verlinke, das hätten wir letzte Sendung noch gar nicht erwähnen können. Insofern.
Aha,
dann sind wir hier. Ein bisschen zur Rettung unserer Ehre. Wir waren nicht nur verpeilt.
Aber so. Schon auch.
Blogpost.
Das von erst gerade eben.
Aber ich habe hier einen von Codeback Launches Fortio. Und zwar ist der 15. Dezember. Also auch nicht
ja,
so viel.
Ja, das ist auch einer, den ich da verlinkt habe.
Also achso, okay. Das sind irgendwie zwei verschiedene Seiten gleicher. Ja. Nee, ist irgendwie noch mehr
Zeug. Nee, aber es sind verschiedene auf die gleiche Sache.
Oder? Aber es sind verschiedene Posts.
Ja, irgendwie ja genau. Zwei verschiedene Artikel, die sich ums Gleiche drehen.
I see. Ah ja, im ersten steht da irgendwie, was da. Gitti LTD for-profit company took over the Gitti project.
Mhm. Na gut. Ja. Also, wenn ihr am Codeberg dranbleiben wollt und was dahinter so abgeht oder selber was hosten wollt, jetzt lieber kein Gitti mehr nehmen, sondern vielleicht Forgio. Insbesondere dann, wenn man für die Free Software ist.
Ja, jetzt geht's gerade noch, ist ja quasi komplett Drop-in-Replacement. Also, ja. Ist quasi nur der Name geändert gerade.
Ja, aber es muss halt wieder irgendjemand paketieren.
Also das,
gibt's
also
schon Mix-Pakete?
Wenn es quasi nur ein Soft-Merge ist, dann machst du einfach nur, änderst du die Source und den Bots genauso. Don't.
Naja.
Okay, alles klar. Also dann haben wir
no packages found. Also es müsste auch noch jemand Nick-Packages bauen. Nix-Packages.
Oder jemand muss es umbenennen und das ist quasi
genau. Ja. Also ich meine, es ist jetzt gerade in dieser Stage nicht viel Arbeit. Vermutlich, weil du kannst das Gitti-Paketierungszeug copy-pastieren, irgendwie ein paar Namen ändern und los geht's. Mhm. Aber jemand muss das machen.
So ist das mit Dingen, ja. Wenn man was haben will, dann muss man es machen. Deswegen lieber nichts machen.
Bin ich dagegen. Ja, ich, voll cool. Gute Sache, mehr Open Source. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vermutlich zu lazy, um meine Gitti-Instanz jetzt gerade abzudaten. Und das zu switchen.
Oh, komm, es kommt jetzt hier das langweilige Weihnachten, da hat man total viel Zeit, hängt zu Hause rum, weiß nicht, was man machen soll. Na?
Mhm, klar.
Da kann man auch mal hier updaten, dann kann man irgendwelche Pakete forken und so.
Just update.
Genau.
Gut. Ja, genau. Genug über die Vergangenheit geredet.
Auf zur Toten.
Zur Gegenwart, genau, der Tote der Woche.
Nee, warte, doch. Nee. Ja. Hm? Doch. Und zwar, was ist passiert? Wer ist gestorben?
Der.
Noch. Ich weiß nicht genau, wie ist es.
Es ist eher eine Tatsache gestorben.
Mhm.
Und zwar? Also,
Elon Musk. Wir haben so lange
Elon Musk zurückgehalten.
Was? Jetzt haben wir den Namen doch ausgesprochen.
Wir haben uns so lange zurückgehalten, über ihn zu reden. Aber jetzt einmal quasi als Toten der Woche können wir schon mit reinnehmen. Und zwar?
Sollen wir wieder Leute gaslighten und behaupten, Elon Musk ist tot?
Ich weiß nicht, ob es Gaslighting ist dann. Also du müsst ja quasi dann irgendjemand haben, der das beste das Freund von Elon Musk ist, aber ihn lange nicht mehr gesehen hat. Genau. Und dann müsstest du quasi irgendwie Pressure aufbauen. Gaslighting ist ja was ganz Besonderes irgendwie. Dafür bräuchst du ja eine spezielle Bindung zu dieser anderen Person, die du gaslighten willst. Ich weiß nicht, ob wir unsere Hörer gaslighten können.
Bestimmt.
Wenn wir es jetzt sagen, ist es ja auch eine andere Sache.
Ja, jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt vorbei, aber wir können das, okay. Ingo kann das rausschneiden und dann.
Mhm. Das macht er bestimmt. So wie er alle unsere Sendung geschnitten hat.
Na gut.
Okay, Elon Musk hat über sich abstimmen lassen. So wie er eine Woche vorher schon abstimmen lassen hat für was anderes. Er hat abstimmen lassen, ob er weiter der Head von Twitter sein soll. Und 75% der Leute haben gemeint, das wäre eine gute Idee, wenn er das machen würde. Und tja, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Plan, nur einfach eine Show von Elon Musk, um wieder quasi sich als Märtyrer darstellen zu können oder keine Ahnung was. Alles wahrscheinlich schon abgekartet vorher und seine beschissene Idee, Twitter kaufen zu wollen und dann es besser zu machen, hört dann vielleicht auch wieder auf. Das ist, was ich hoffe.
Er hat bestimmt seine eigene Poll gefaked. Weil eigentlich will er zurücktreten, aber
ja, genau,
er kann so ja nicht freiwillig einfach so zurücktreten und sagen, ja, war eine dumme Idee, ich habe Scheiße gebaut, ich trete zurück. Und dann hat er eine Twitter-Poll gemacht und dann hat er irgend so einen armen Twitter-Engineer getreten.
Hat gesagt, lass mal die Sachen so hochzählen.
Ja, lass mal so hochzählen, dass es da ja rauskommt, weil ich will zurücktreten und dann tada!
Ups,
und dann sage ich so, ja, Leute haben halt entschieden, ich muss jetzt zurücktreten. Mhm, kann man nichts machen.
Genau, ich halte mich an freies Reden oder was er hat, nachdem er welche Leute gebannt hat.
Nur, also meiner Welt kann er nicht einfach so zurücktreten, nachdem er diese Firma gekauft hat. Irgendwer muss den Job ja machen. Also,
ja, das ist ja okay. Kann ja einfach irgendeinen Engineer nehmen, der da neben ihm stand, unglücklicherweise gerade. Also hier, du bist jetzt
hier, viel Spaß. Good luck, ich kümmere mich mal wieder um Tesla. Ich bin mal wieder weg.
Genau, ich muss mich um Tesla kümmern, weil die Leute schon angry werden, weil ich nicht die ganze Zeit da bin und die ganze Zeit auf Twitter bin. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor.
So falsch.
Diese Person. Tja, war gut, aber das war's quasi schon, oder? Haben wir da jetzt noch mehr dazu? Ich hoffe, das hat einfach irgendwie dieses ganze Trauerspiel hat irgendwann mal ein Ende. Ich möchte eigentlich nichts mehr über diese Person
hören. Wir erklären ihn auch deswegen, hat er heute die Position des Toten der Woche, damit diese Story ein Ende hat.
Genau. Muss er. Ja. Ich hoffe das Beste, dass ich von dieser Person, wie gesagt, möglichst wenig in der Zukunft hören muss. Vielleicht wird er wieder von Twitter gebannt oder so, nachdem er da weg ist. Oder ich weiß auch nicht. Sehr, sehr nice.
Okay, Gegenstück ist der Untote der Woche. Darf ich eigentlich Untote der Woche sagen oder muss ich Untoter der
Werden
Woche
wir herausfinden, sagen? Was die AI erkennt.
Das hast du beides gesagt, das sollte ungefähr passen. Eins von beiden wird schon.
Und das ist auch viel schöner, darüber zu reden, weil genau. Untoter der Woche ist der Versuch, Mammuts wiederzubeleben. Und diese wiederbelebten Mammuts, also es hat schon was von Jurassic Park, dafür zu nutzen, den Klimaschutz voranzubringen.
Okay, wie machen die das? Ja. Können die besonders viel CO2 einsaugen und das dann irgendwie zu Poop machen oder wie?
Fangen wir erstmal an, wie sie das wieder machen wollen mit dem,
okay,
mit dem Wiederbeleben. An. Und sie haben tatsächlich, anscheinend gehört die Mammut-DNA zu der bestsequenziertesten DNA nach Menschen und Elefanten. Was ich schon ganz schön krass finde für ein seit vielen, vielen tausend Jahren ausgestorbene
Tierart. Aber bestimmt von Säugetieren oder sowas, weil es gibt ja so komisches Kleinzeug, was ja auch 100% sequenziert ist. Oder?
Ja, okay, da weiß ich jetzt nicht, wie dieser Vergleich zustande kommt. Das stand, so wie ich es gerade gesagt habe, stand das da in diesem Artikel. Dieser Wissenschaftler, den sie da interviewen, der hat genau das behauptet, dass das mit. Weil sie im ewigen Eis verdammt viele Mammuts gefunden haben oder verdammt viele Mammutüberreste, die noch gut erhalten waren und die sie deswegen sequenzieren konnten.
Okay. Wurden auch welche davon gegessen? Also gibt es da quasi einen Fall, wo jemand so einen Mammut gegessen hat?
Ein
so
altes,
so ein Milliardär oder so.
Wieder auf. Bestimmt. Suchst du gerade einen Plot nach deinem Roman, den du über Weihnachten schreiben willst? Oder?
Vielleicht. Ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen. Du musst mir nur sagen, ob es da schon mal einen Fall gab.
Verlassen wir diesen Pfad und kehren wir zurück zu den Mammuts.
Aber die Sache ist ja, das ist ja sehr einfach. Wenn wir diese Mammuts klonen, dann kann man ihn wieder essen. Oder?
Das ist richtig. Dann könnte man das sicherlich als Delikatesse vermarkten. Genug Verrückte, die das kaufen, gibt es bestimmt.
Ja, garantiert. Ja, genau, erzähl mal weiter jetzt. Also wie wollen sie das machen?
Und wieso schützt das die Umwelt oder so?
Ja, genau. Ja.
Das ist natürlich, das ist der schwierige Part daran. Also viel faszinierender ist, dass sie Mammuts wiederbeleben wollen.
Um sie zu essen oder?
Wofür jetzt?
Also warum? Also ich meine, ja, nice. Gute Sache. Ich meine, wer will nicht einen Mammut so im Vorgarten oder so? So, ich
aber warum?
Aber warum?
Ja. Warum nicht Elefanten? Ich meine, sind auch groß.
Gibt's schon.
Die wollen einfach, also die Idee ist, dass diese Mammuts sehr kälteresistent sind. Und die wollen dann diese kälteresistenten Mammuts durch die noch schneebedeckten Landschaften streifen lassen. Dabei trampeln der Schnee, der da liegt, fest. Und eine geschlossene, oder aus diesem geschlossenen Schnee, den die festtrampeln, wird dann eine Eisschicht. Und eine Eisschicht hat eine stärkere Reflexion auf die Sonneneinstrahlung und verhindert dadurch, dass der Boden auftaut. Und das soll deswegen dem Umweltschutz dienen, weil eben sie im Moment Angst davor haben, dass der ganze Permafrostboden auftaut und das ganze Methan, was da drinnen hängt, freigesetzt wird und in die Atmosphäre entweicht.
Und deswegen brauchen sie. Mammuts brauchst du davon 3 oder reichen die für komplett da oben
Russland? Ich fürchte, brauchen eher sehr viele. In diesem Interview reden sie auch davon, dass sie bei Wisens, ja, wie spricht man das richtig aus, diese lustigen rinderähnlichen Tiere, Wisens, ne?
Wisens.
Dass sie da ja die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man die nicht kontrolliert, die Vermehrung, dass die dann den Hirschen nicht mehr genügend Nahrung übrig lassen, um zu überleben. Und deswegen ist ihnen völlig klar, dass sie sich vielleicht ein bisschen darum kümmern müssen, so eine Populationskontrolle durchführen und so.
Also ich kann mir ehrlich gesagt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie, also Mammuts sind zwar groß, ja, und die trampeln bestimmt auch irgendwo, aber dass sie eine komplette Bodendecke festtrampeln, also ich meine, das sind ja mehrere tausend Quadratkilometer, wahrscheinlich irgendwie noch mehr. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ich weiß nicht genau, was das für eine bescheuerte Idee ist. Ich glaube, der wäre einfach nur Mammut sehen.
Ja, aber es ist eigentlich, also ich meine, ja, fair enough.
Ja, ist okay, aber er soll dann quasi sich nicht irgendwelchen Pseudo-Science-Bullshit ausdenken. Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Vielleicht ist es ja total sinnvoll und so, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Kannst du nicht irgendwie so ein Bulldozer quasi, so eine Bulldozer-Kolonie züchten oder so? Das würde was mehr Sinn.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich weiß.
Ich war auch skeptisch. Ich habe zweimal nachgeguckt, ob es ein Artikel vom 1. April war und ich einfach verpasst habe, dass der schon so alt ist. Aber nein, er ist vom 14.12. Und lesenswert. Und wer Jurassic Park gemocht hat, der wird diesen Artikel lieben. Und wenn wir wirklich irgendwann Mammuts wieder auf der Erde rumlaufen haben, ist schon spooky.
Ja, die halten dann nochmal 50 Jahre und dann ist es leider zu warm für Mammuts.
oh no.
Okay.
Aber ja, also ich meine, warum?
Warum?
Warum nicht?
Warum nicht?
Genau. Ja. Also ich finde, mehr Mammuts. Für mehr Mammuts.
Ja, Mammuts sind schon witzig und so, aber wie gesagt, der Grund ist schon komisch.
What could go wrong? Also hier, wenn ihr auf Nix seid, dann könnt ihr jetzt dieses Fortshow installieren. Der Mac hat das irgendwie paketiert. Ich werde das mal verlinken.
Wow.
So fast, so furious. War es genau dieses eine Ding, dass du den Namen einmeldest?
Das ist live während der Sendung entstanden.
Ja.
Das ist
live angehobelt worden.
Echt nice. Cool.
Genau. Dann musst du halt jetzt einfach zuerst Nix installieren. Aber ich meine, kann man Nix machen? Mhm. Habe ich dem Mac von der Pre-Show schon erzählt. Ich glaube, ich kaufe mir einfach nochmal so einen kleinen Computer, so einen Popel-Computer, was halt nicht ein Raspi ist, sondern so ein X86. Und da mache ich da einfach nichts drauf, weil, ja, warum nicht?
Genau. Das Gute ausprobieren.
Gab es nicht. Das passt überhaupt nicht, aber egal. Gab es nicht auch die News, dass ich es
keine Probleme bis jetzt mit.
jetzt RISC-Prozessoren ein Board mit einem neuen RISC-Prozessor geben soll?
Echt? Schon wieder?
Bestimmt.
Aber eins, was man noch kaufen
kann? War das RISC Wii? Haben wir da das letzte Mal drüber gesprochen? Wahrscheinlich.
Muss RISC 5 sein. Das kann ja nicht sein, oder?
Ja, vermutlich schon. Es gibt immer mal wieder solche, aber nichts von dem. Also ich meine auch all diese Armboards und so. das halt immer noch nirgends, das alles noch irgendwie in den Kinderschuhen.
Ja, RISC-V ist noch nicht so weit, genauso wie du auch quasi keinen normalen ARM-Computer kaufen kannst gerade. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja jetzt mittlerweile, aber...
Ja, also es gibt schon welche, aber es ist halt so sehr... Du musst halt irgendwie, also ich meine, so für ARM-Computer, es gibt so diese großen Dinge, die ganz geil sind. Oder dann ist halt so ultra obskur und dann musst du vermutlich viel basteln oder ist halt einfach Crap oder ist halt teuer oder...
Ich habe die News gefunden, warum ich darauf gekommen bin. Und zwar hat auf dem RISC-V Summit die Firma Ventana Microsystems angekündigt, dass sie einen RISC-V-Prozessor fertig haben, der als Hyperscaler in Rechenzentren wandern kann. Mit 192 Prozessorkern pro Package. Oh, Link kommt. Also die hier Zukunft ist hier.
Ja, ja.
Aber worauf ich ehrlicherweise gehofft hatte, war eigentlich so ein RISC-Prozessor auf einem Board wie dem Raspberry Pi.
Ja, ich meine, würde ich theoretisch schon auch nehmen, wäre bestimmt auch lustig, aber ich will halt, ich will halt jetzt was und nicht.
Du willst was damit machen, willst du sagen? Du willst
ich will nicht in 5 Jahren irgendwas.
Das kann ein Early Adopter sein.
Oh. Ja, Early Adopter haben immer nur Probleme. So ist es.
Ja, ja, ich will halt auch was ich jetzt kaufen kann. Das halt. Und dann in 5 Jahren, wenn das Zeug irgendwas ist, dann kaufe ich mir vielleicht auch noch einen RISC. Also, ja. Hab ich nicht so Schmerzen.
Ja.
Und dann.
Sobald es quasi soweit ist.
Ja. Ich habe jetzt gerade noch hier, weil es im Chat war, das High Five Unmatched, das RISC-V Linux Development Board Dingsy von Sci-Five. Aber da hast du zum Beispiel wieder nur Gigabit Ethernet Port. Das ist so, ja, schon okay, aber wirklich exciting ist ein Gigabit Ethernet Port auf so einem Board halt irgendwie auch nicht mehr. Also,
das stimmt.
Exciting wären halt schon so 10 oder halt irgendwie so ein, ja, irgend sowas dazwischen. Aber zum nur Beispiel. So ein Gigabit Ethernet Port, naja. Dann kannst
einen
du da.
Einzelnen auch noch, oder was?
Ja, ja, ja. Mhm. Ich glaube, ein Gigabit. Und dann kannst du 16 Gig RAM, immerhin DDR4, aber trotzdem, es sind halt nur 16 Gig. Das ist halt auch nicht. So groß. Du kannst halt eine PCIe Gen 3 draufbauen. Das ist halt irgendwie nice. Für so ein Board. Aber ja, exciting ist irgendwie anders. Naja.
Ja, das stimmt. Also, was willst du dazu noch sagen, ja? Also es ist quasi das dreht sich langsam auch weiter. Du hast quasi das eine Board gezeigt und 2,5 Gigabit.
Was ich dazu noch sagen möchte, ist, für Deutschland ist 1 Gigabit schon okay. Wir haben leider kein 10 Gigabit Internet.
Das stimmt. Wir haben noch nicht mal 1 Gigabit Internet stabil. Von daher
was ein guter Kommentar vom hier Chat ist. Also.
Es ist immer alles standortabhängig. Es geht um Lage, Lage und Lage.
Mhm. Zum Beispiel, was gibt es hier in Deutschland?
Hier in Deutschland gibt es kein schnelles
Internet. Na gut, das muss reichen.
Wenn alle anderen 100 Gigabit haben, dann machen wir das Terabit. So.
Ich verlinke hier, weil ich es hier erwähnt habe, noch das Ding, was ich rausgesucht habe. Ist halt so ein kleiner... falscher Link. So ein kleines Ding wie ein Intel NUC, aber halt mit dem AMD, was war das? Ryzen 3 4300U, das ist so ein Laptop-CPU-Ding. Und da kannst du halt irgendwie bis zu 64 Gig Memory reinbauen, kannst irgendwie eine M2 reinpacken und hast halt 2,5 Gig Ethernet, was jetzt auch nicht super ist, aber ich meine,
it's something,
ist besser als 1.
Das stimmt.
Ist 2,5 mal so viel.
Mhm. Raspberry Pi hat auch ein Gigabit.
Ja.
Auch wenn er den nicht voll macht.
Korrekt. Gut, wo waren wir? Wir
waren bei der AI sind? Der Woche.
Waren wir schon so weit? Mensch.
Ja, glaub schon.
Okay, alles klar. Also, folgendes. Ich habe 3 Themen rausgesucht, und zwar Thema 1 ist Stable Diffusion in der neuesten, also in der nächsten Iterationsschritt, bietet die Möglichkeit, ein Opt-out für Artists zu machen. Also quasi, wenn du nicht möchtest, dass deine Bilder fürs Training von dem Modell genutzt werden, dann kannst du dort ein Opt-out machen.
Ist das nicht ein bisschen fucked up?
Ja.
Sollte das nicht ein Opt-in sein, wo du explizit sagen musst, du willst, dass dein Zeug für sowas benutzt wird?
Das stimmt, ja.
Und sie machen das jetzt auch nur, weil es irgendwie Pressure gab und Leute gesagt haben, hey, das ist irgendwie...
Ja, das stimmt. Also ich sehe das genauso. Das ist quasi immer noch ein Riesenproblem. Aber ich finde, das ist ein Schritt mehr als alle anderen mit ihren Modellen quasi gemacht haben. Also OpenAI zum Beispiel. Nix. Die sagen einfach, es ist halt so. Fickt euch. Die haben bestimmt irgendwo Geld bezahlt und deswegen ist okay.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. Also von daher finde ich es quasi irgendwie, das quasi einzusehen, dass es nicht so cool ist, ist ja schon mal der erste Schritt. Dass es jetzt quasi noch nicht perfekt ist und dass es auch eigentlich immer noch fucked up ist, ist quasi ein anderes Thema. Ja.
Also ja, es ist besser als nix, aber gut
ist es noch nicht.
Gut ist halt auch nicht.
Ja, genau. Das stimmt wohl. Aber wie gesagt, es wird quasi, die Einsicht kommt viel zu spät, aber sie ist jetzt erstmal quasi irgendwie auch angekommen und der Pressure ist halt auch da. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt, dass alle sich damit abgefunden haben, dass ihre Daten ergaunert werden und damit da benutzt werden, sondern dass es quasi da halt auch in irgendeine Richtung geht. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen spannend, weil dieses Nutzen von Daten für die Auswertung und für irgendwie was anderes passiert natürlich schon die ganze Zeit. Nur hier ist es quasi apparent geworden, ja, also wie Daten genutzt werden. Also ich denke jetzt mal quasi an Benutzerprofile und sowas. Mhm. Das passiert ja jetzt im Internet immer. Und so einen richtigen Aufschrei gab es dafür, finde ich, zu wenig. Und hier bei dem Machine Learning Zeug hat das irgendwie besser geklappt jetzt, würde ich sagen.
Ja. Mit dem Aufschrei. Also,
ja, mit dem Aufschrei.
Ich glaube, ein Ding ist halt auch, also ich meine, große Firmen werden solche Dinge auch schon lange gemacht haben, dass jetzt dann halt einfach diese Modelle sind halt irgendwie public.
Mhm. Genau.
Und Leute bekommen das halt mit und sehen so, Moment mal.
Mein Bild ist ja da zum Trainieren genutzt worden.
Ja, genau. Und wenn deine Recommending Engine die Amazon benutzt oder so, die wird halt auch dein Einkaufprofil und was weiß ich alles benutzen.
Mhm, also genau, du siehst es halt nicht so direkt, siehst nicht so, okay, weil du 16 Jahre schon bei Amazon bist, schlagen wir dir jetzt folgendes alte Leute-Ding vor oder sowas, keine Ahnung. Ja, ist halt nie so direkt, weil wenn man das so sehen würde, denke ich, hätten da auch mehr Leute ein Problem mit.
Mhm.
Ja. Genau, das ist quasi das eine Thema. Das nächste ist Refusion. Refusion ist eine Möglichkeit, mit Stable Diffusion nicht nur Bilder zu erzeugen, sondern Musik. Und das ist eigentlich relativ spannend, weil es quasi dieses Standard Stable Diffusion Modell ist und das halt fein getuned auf Spektrogramme, also Spektrogrammbilder. Und witzigerweise kommt dann da tatsächlich aus Stable Diffusion Musik raus, die nicht vollkommen daneben ist.
War das Ding, was sie benutzt haben, da war doch was, wo sie einen neuen Nirvana-Song gemacht haben von...
Ich weiß nicht, ob sie das auch benutzt haben, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es... ja, warum nicht?
Ich weiß nicht, da war vor... Ach, let me google that. Vom Jahr vielleicht oder so? Irgendwie Leute, die mit AI so einen neuen Nirvana-Song gemacht haben und der klingt tatsächlich... Ja, ganz okay.
Klingt wie Nirvana. Oder was. Also würdest du tatsächlich, wenn du es im Radio hörst, denken,
ja,
okay, könnte sein, ja.
Ich glaube irgendwie so war das. Aber es hier, 5. April 21, irgendwo so da, April 21.
Okay.
Drowned in the Sun. Und wie haben sie das gemacht? Google's AI Software.
Google's AI Software, die ominöse AI Software, wir kennen sie nicht.
Magenta. Aha.
Okay.
Sagt mir gar nichts, aber ich kann hier mal den.
Aber wenn es vor einem halben Jahr schon funktioniert hat, vielleicht ist es jetzt noch viel, viel besser.
Ja, vielleicht kann man jetzt ein ganzes Album generieren oder so. Also, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie damals auch irgendwie halt so ein paar Dinge generiert und dann halt am Schluss einfach irgendwie auch ganz viel verworfen und gesagt so, ja, okay, das war halt gar nicht so gut und dann irgendwas war dann halt gut genug, was sie dann genommen haben.
Ja, das ist aber oft, also auch mit Stable Diffusion sehr oft so, dass du quasi nicht nur einen Versuch hast und dann ist es fertig, sondern du brauchst einige Versuche, um da was richtig Gutes quasi.
Ja, genau. Und irgendwas wird dann halt schon, also es, ja, so irgendwie nicht so First Time Right, sondern eher so, ich habe es halt ein paar hundert Mal versucht und irgendwie eins davon war dann halt gut.
Mhm, ja, ja.
Aber also ich meine, es ist immer noch impressive, also.
Ja.
Ohne Frage.
Das ist quasi das. Das heißt, ja, das... wo ich eigentlich gedacht habe, wo wir am meisten oder die Berufsgruppe, die am meisten lange vor AI geschützt ist, die Künstler, dass die da quasi jetzt viel Zukunft sehen auf einmal, ja, und die Zukunft vielleicht nicht immer super rosig ist.
Ja, aber das auch so, ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich...
Also, ja, für bestimmte Sachen auf jeden Fall. Also für so Stockfotosachen, ich meine, warum solltest du dir noch die Mühe machen, was irgendwo rauszusuchen, wenn du es quasi mit dem Knopfdruck haben kannst? Und wenn es gut genug ist, zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, für deinen Blog ein Bild zu dem Thema.
Ja, aber das ist ja dann irgendwie wieder keine Kunst, das ist ja einfach nur.
Nö, aber ja, so. Das musste jemand machen. Das war eine
Berufung. Ja, ja.
Klar. Genau, es war vielleicht keine Berufung, aber ein Beruf.
Ja. Ja, ja, aber. Dann bist du ja auch wieder beim, es muss halt jemand aussuchen, jemand muss irgendwie die richtigen Keywords in die AI eingeben, das ist halt auch wieder ein Beruf.
Das also, stimmt, ja.
Das ist irgendwie das, wie...
Ja, aber das hast du ja auch quasi bei Maschinenbedienerleuten, ja, quasi. Du hast davor jemand, der das von Hand gemacht hat, dann hast du jemand, der die Maschine bedient, die das
machen muss. Ja, ja, und dann hast du jemand, der die Maschine bauen muss, dann hast du jemand, die der Maschine flicken muss, dann hast du jemand, also irgendwie...
Ja, ja, das hast du schon, aber am Ende bist du trotzdem schneller.
Also ja,
das
ja.
Ist ja quasi, worauf es hinauswirft. Nur weil es jetzt mehr Berufe gibt, heißt ja nicht, dass es dann langsamer wird oder quasi genauso schlecht ist wie damals.
Ja.
Sondern es ist ja quasi, die Effizienzsteigerung ist ja da.
Genau. Das kann sein, dass es effizienter ist. Ja, aber dann irgendwie so wirklich Kunst, ja, schwierig.
Ja, das ist halt immer die Frage, wie man Kunst definiert. Aber das kriegen wir bei uns jetzt nicht hin, die Definition von Kunst. Dafür haben wir zu wenig Ahnung von diesen Sachen. Würde ich jetzt behaupten.
Hat uns noch nie von irgendwas abgehalten, aber
das
ja.
Das stimmt schon, ja. ja, genau, also ich... Es bleibt spannend, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir können diese Kategorie noch ein bisschen offen halten für die Zukunft. bleibt uns vielleicht länger halten als Kim.com zum Beispiel. genau, was noch passiert ist, Von Disney gibt es jetzt quasi ein Machine Learning Modell oder ein, weiß nicht, ein Mechanismus, um ihre Künstler oder ihre Schauspieler auf Knopfdruck jünger oder älter machen zu machen. Und das ist schon ganz nice. Also das ist auch so ein bisschen Zukunft wieder. Also quasi, du brauchst quasi, wenn die Leute älter werden, ist kein Problem mehr für Disney, drücken einfach auf den Knopf und machen diese Person wieder jünger. Und die Samples, die dabei sind, die sehen schon sehr gut aus. Also das ist, was da quasi zusammengestellt wird mit älter und jünger, sieht schon sehr, sehr krass aus. Ja.
Und verrückt.
Das ist quasi die Zukunft, wo wir dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr wissen, was jetzt wirklich noch Realität ist. Also ich meine, es gibt immer Make-up, aber das ist ja quasi nächste Generation Make-up. Ja, das sind quasi meine drei Sachen.
Das ist schon abgefahren mit den Schauspielern, ja.
Ja, ja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, das so viel zur AI und jetzt die News. Wisst ihr was? Nee. Es gibt ein offizielles Datum für All News PC.
Ja. Und wann ist es? Nächstes Jahr?
Der 28. Dezember 2024.
Oh nein.
Wir haben noch 2 Jahre, bis sie damit anfangen, das vorzuschreiben. Also wer jetzt auf die Idee kommen könnte, dass bis dahin USB-C wirklich schon überholt sein könnte, tja, so wird es wohl sein.
Ja, die Sache ist quasi, Leute sollen einfach nur noch Zeug mit USB-C kaufen. Ja, das wäre quasi die einzige Möglichkeit, um die Firmen dazu zu bringen. Aber wenn du quasi solche Sachen wie die Apple iComputer hast, wo du genau eine Auswahl hast und die Leute mögen gerne diese Computer, dann kaufen sie nichts mit USB-C. Und das ist ja eigentlich Apple vorschrieb mit USB-C, weil alle anderen machen das ja eigentlich schon.
Ja, aber der USB-C-Stecker mit seinem weichen Teil in der Mitte ist halt auch nicht der überlegene. Also was ist ja okay, dass sie jetzt mal einen definieren, ist super. Aber wie läuft es jetzt mit der Weiterentwicklung? Wann wird denn erlaubt, dass etwas anderes benutzt wird?
Wenn es abwärtskompatibel ist, kannst du Metallstück reinstecken in der Mitte. Nicht gut. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit USB-C-Steckern, dass die in den Arsch gegangen sind. Ich weiß aber, also keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch. Vielleicht benutze ich meine Kabel zu weich einfach.
Du hast ja auch eine Beziehung zu diesen Geräten, weißt du? Du gehst einfach anders damit um.
Nee, ich liebe alle USB-C-Kabel. Power Delivery ist die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart. Von daher ist, warum sollte, wie kann man böse auf diese Kabel sein? Das geht nicht. Und du? Wie stehst du so zu USB-C?
Ach ja, das werden dann vielleicht die nächsten Partygespräche auf der nächsten Silvesterparty, oder? So, nach der
was News denn USB-C? Jetzt.
Ja, also genau die Frage, wie du sie gerade formuliert hast.
Wie stehst du zu USB-C?
So, wenn du so an der Cocktailbar auf den nächsten Cocktail wartest.
Ja.
Und du? Mhm. Was sagst du zu USB-C?
Das größte Problem an USB-C ist einfach so, dass es halt verschiedene. Also es gibt ja dieses USB-C, was dann Strom kann. Dann gibt es dieses USB-C, was dann auch irgendwie noch Display kann und so. Und dann gibt es das, was irgendwie nur so ein bisschen laden kann und was ein bisschen mehr ladet. Und das ist alles so. Und das ist alles USB-C. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Ist eine Überraschungsbox. Ist doch super. Mhm.
Was? Ja, wie viel, keine Ahnung, am Ende lädst du auf jeden Fall, weil Power Delivery mit 65 Watt brauchst du einfach nur USB-C auf beiden Seiten, dann funktioniert es.
Ja, ja, und ein Kabel, was das macht. Nicht jedes USB-C-Kabel macht das.
Doch, USB-C, USB-C auf beiden Seiten, 65 Watt, immer.
Bist du sicher?
Ja.
Da wäre ich nicht.
Du brauchst kein Spezialo-USB-C-Kabel. Du, für 100 Watt brauchst du was irgendwie so ein E-Marker hat, aber für alles darunter ist egal. Also da brauchst du USB-C auf beiden Seiten, wird funktionieren.
Also es kann sein, dass das nach Standard so ist, aber dann gibt es genug shitty.
Hast du irgendwas, was nicht 65 Watt USB-C Power Delivery kann? Ich glaube, das war eins von den Sachen, die immer funktionieren. Mit diesen ganzen komischen, dass da zweimal Displayport und keine Ahnung, was irgendwelches Zeugs drüber geht. Das stimmt. Da gibt es ja USB-C 3.1 Ultra Deluxe Edition oder sowas. Aber mit Strom gibt es quasi, das ist relativ klar. Also das, so sehe ich das gerade.
Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass alle meine shitty China USB-C zu USB-C Kabel wirklich 65 Watt machen können. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nicht probiert.
Ja, was es früher gab, waren auf jeden Fall Kabel, die irgendwie die 10 Watt nicht konnten oder sowas. Das hatte ich schon ein paar Mal. Also wo dann USB-A auf der einen Seite und USB Micro-USB auf der anderen Seite, dann waren manche halt kacke. Da gab es auch, glaube ich, ein XKCD zu, oder?
Ja. Aber es ja, ist natürlich die Frage, ob das einfach nicht, ob das einfach kaputte Kabel sind, die nicht nach Spec sind.
Ja.
Wofür dann USB-C wie auch, also ich meine, ja, du kannst halt immer alles scheiße machen, also das
stimmt wohl, ja, da hier. Ich habe den XKCD gefunden.
Sehr gut.
Und ja, also da hoffe ich auch quasi, dass es besser wird. Und wie gesagt, wenn du nicht so spezielle Anforderungen hast, dann sollten eigentlich alle USB-C auf beiden Seiten funktionieren.
Ja, also, keine Ahnung. Ich habe nicht so viele Geräte, dann ist das nicht so ein Problem. Also mein Laptop, Handy, LED.
Mit USB-C.
Mit USB-C.
65 Watt, fertig. Also dein Handy wahrscheinlich macht 15 Watt oder so.
Ja, mein Handy vermutlich nicht, aber Laptop, keine Ahnung. Müsste ich mal nachschauen. Aber ja, vermutlich schon. Vermutlich könnte das. Aber ich glaube, mein Netzteil ist nur 45 oder so.
Ja, dann macht es halt so viel, wie es kann. Das ist ja auch ganz cool mit USB-C.
Ja, ja, genau. Ich habe ein 45 Watt Netzteil. Und das reicht.
Ja.
Das LED, Laptop LED. Was will man mehr?
Genau, das finde ich nämlich auch. Und deswegen USB-C-Kabel. Und die können da immer mehr Sachen draufwerfen und mehr Specs und mehr noch 5 Displays und noch 10 Gigabit Ethernet und keine Ahnung was, irgendwie spezielle Sachen.
Ja.
Aber erstmal USB-C auf allen Seiten und dann können wir mal weiter schauen.
Ja. War da nicht noch hier Thunderbolt auch noch so? Du kannst nur USB-C-Dings haben, was Thunderbolt ist oder halt nicht?
Ja, das ist doch jetzt zusammengezogen mit 3.1 oder 3.2 oder so. Da gibt es jetzt quasi nicht mehr Thunderbolt oder Lightning oder eins von diesen Sachen. Das ist auf jeden Fall ineinander übergegangen und seitdem heißt es jetzt USB-C 3.1. Das hatten wir ja vor einem Jahr, glaube ich.
Ja, aber das Problem ist alles so confusing.
Ja.
Was?
Das stimmt. Ja, das stimmt schon. Das aber halt, wie gesagt, wenn du nur Strom brauchst, das wird funktionieren.
Ja. Aber ja, sobald du irgendwie Dinge damit machen willst, wird es halt wieder schwierig. Da muss man wieder reinschauen und sagen so, ja, das geht aber genau nicht und ich will jetzt aber dieses und das. Ah.
Ja.
Ich weiß nicht. Soll einfach funktionieren.
Es soll einfach funktionieren, das wäre eine schöne Sache. Aber die Frage ist, wie kriegt man das hin?
Ja, ja.
Also wie hätte es jetzt anders laufen sollen, dass das am Ende dann funktioniert, dass alles funktioniert? Und die Antwort ist...
Das ist das Problem an Standardisierung. Das ist ein so langwieriger Prozess, dass du... Mhm. Dass du irgendwie immer in so einem Zustand endest.
Also fairerweise will ich auch nur rumjammern. Muss man schon auch sehen.
Cool, dann erzähle ich euch doch lieber was über Webmenschen.
Was, genau. Was für Menschen?
Was sind Webmenschen? Webmenschen?
Welche Menschen?
Sondern das englische Wort Webmenschen. Im Sinne von Web-Erwähnung.
Maniac-Menschen, oder?
Es ist ein bisschen schwierig, in einer anderen Sprache diesen Titel zu nutzen. Es ist eine W3C Recommendation von 2017 und ich bringe das als News mit, weil ich das ganz spannend fand zu entdecken, weil das eigentlich so ein W3C Protokollversion zum ActivityPub ist. Die Idee dabei ist, dass es einen Standard geben würde, den Webserver zum Beispiel implementieren kann, die merken, wenn auf einer anderen Webseite über sie geredet wurde.
Ist und das sowas
wie ActivityPub?
Ja, genau. Also es ist sowas wie ActivityPub. Und Und auch sowas Ähnliches wie die Callbacks, die es im WordPress gab. Pingbacks hießen die,
ja,
ne?
Ja, genau.
Pingback.
Ja.
Oh ja, ja.
Genau.
Hieß dieses, das Pingback?
Aber Ping.
Mhm. Ah, Pingback.
Genau, Linkback. Und da kommt Webmenschen auch her. Also diese Webmenschen-Spec began as a simplified version of the Pingback-Spec. Also zu Pingback gibt es auch eine Specification. Mhm. Aber Pingback wollte ja XML-RPC machen. Mhm. Und
aber das will niemand.
Webmenschen hat das vereinfacht und macht jetzt nur ein Form-Encoded Payload. Das bedeutet, also es ist viel einfacher in seiner Handhabung und kein XML-RPC. Das auch mit so einer XML-RPC, das war ja auch das Einfallstor für ganz, ganz, ganz viele Lücken in WordPress, diese XML-RPC-API.
Mhm. Und wenn man das jetzt nicht hat und einfach nur quasi einen Post macht, dann ist gut.
Ja, dann ist, wenn du das nicht hast, dann ist halt alles wie heute. Aber die Idee wäre halt, du schreibst einen Blogpost, mhm. ich schreibe einen Blogpost, der auf deinen Blogpost antwortet und mein Webserver notifiziert daraufhin deinen Webserver über meine Erwähnung. Und daraufhin, also genau genommen, mein Server merkt, dass ich deine URL in meinem Blogpost drin habe. Daraufhin geht mein Server hin und guckt auf deinem Server nach, ob es eine Referenz auf einen Webmenschen-Endpoint gibt. Wenn keiner gefunden wird, ist der Prozess hier zu Ende. Und wenn der aber gefunden wird, dann sende ich dort einen Source- und Target-Form-Encoded Request hin. Und mhm. dein Server kann dann damit machen, was er möchte. Also zum Beispiel es in die Kommentare automatisch einpflegen oder dir eine E-Mail schicken und dich darüber informieren, dass du erwähnt worden bist.
Mhm. Oder einen Alarm generieren und dir eine SMS schicken.
Ja, ja, genau. Damit du wieder möglichst schnell auf mich antworten kannst.
Genau, das indem ich dir irgendwelche Unterlassungserklärungen schicken kann oder so. Das ist perfekt. Ja.
Gibt's, also ich habe jetzt gerade mal geschaut, es gibt ein WordPress-Plugin, was das macht. Gibt es sonst irgendwas, was das macht?
Ich habe leider nichts gefunden.
Das, hm. Also weil ich habe das auch nicht. Ich höre das heute zum ersten Mal.
Ja.
Die Frage ist halt auch, brauchst du das wirklich? Also ich meine, ja, ist irgendwie schon.
Ich fände es nice.
Ich sehe das, aber ich hab auch dieses Pingback. Und dann hast du auf deiner Blogseite dann halt irgendwie so 100.000 Pingbacks, Referenzlinks. Habe ich nie so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich
Doch,
sagen.
Doch, das ist super. Also ich fand Pingbacks auf Blogs super, weil dann kannst du dich durch so, du kannst das, was ganz früher Internetlinks mal waren, du kannst so von einem Blogpost in den nächsten dich klicken und sagen, ach, und der hat darauf geantwortet und was schreibt der jetzt dazu? Und du kannst wirklich so über verschiedene Ecken des Internets hinweg zu einem Thema immer tiefer eintauchen. Und das war eine wunderbare Möglichkeit, Blogs miteinander zu verknüpfen. Einfach weil es so hochdynamisch war. Ich konnte schreiben und das wurde auf deinem Blog als Kommentar oder als Reaktion auf den Blogpost eingetragen, ohne dass es noch zusätzliche händische Schritte benötigte. Irgendwann waren halt zu viele Spammer unterwegs und dann musste man diese Kommentare dann noch genehmigen. Okay, aber grundsätzlich, um diesen Bezug herzustellen, war das ein wunderbarer Automatismus. Und das ist für so ein lebendiges Netz unglaublich wichtig, weil ich will nicht immer nur, da hat jemand was geblockt. Okay, wo ist sein Twitter-Feed oder eben jetzt sein Mastodon-Feed? Wo, da hat er das davon erzählt, dass er das geschrieben hat, alles klar. Was gibt's da drunter für Antworten darauf? Ah, das sind die Antworten und da sind die URLs drin zu den Blogs, wo drin geantwortet wurde. Das ist viel zu umständlich. Ich will ja eigentlich im Kontext Blog bleiben, wenn es mir um die Artikel zu dem Thema geht.
Ja, ich find's auch okay.
Aber vielleicht ist das ganze Thema Blog auch durch.
Nein.
Ich fand Blogs super, muss ich sagen.
Ich finde Blogs immer noch super.
Blogs sind immer super. Also ich habe meinen Blog immer noch und ich finde meinen Blog immer noch super. Und ich werde es auch, also.
Ja, wir haben so viele Sachen im Lesefuhr immer, was Blogs sind. Also, ja.
Also Blogs sind schon. Ja. Ich finde auch immer Leute, die Twitter-Threads machen, schreibt einen Blog. Es kann nicht so schwer sein.
Ja. Das stimmt, das ist einfach nur behindert, dann musst du dich dadurch diese 1000 Millionen winzig kleinen Winz-Nachrichten durchlesen.
Ja, nee, das ist einfach, und das ist auch nicht
Text
so,
zu sehen.
Ja, du hast dann kein wirklich so eine URL oder so, wo das lebt. wo du gut drauf verlinken kannst. Ich meine, so ja, andere Leute, so hier ist der Twitter-Thread, so, ach.
Ja, nee. Okay, und dann hast du da die Kommentare gegen irgendwie diese einzelnen Teile von dem von der Nachricht oder sowas und musst den Shit zusammensammeln und so.
Ja.
Schon ein bisschen behindert.
Nee, also muss nicht sein. Bin ich wirklich, ja. Schreib Blogs. Das ist irgendwie super easy geworden, das so Static Site Generator und dann direkt auf GitHub hosten, direkt auf GitLab hosten. Du musst nicht mal selber was hosten, wenn du nicht willst. Es gibt 100.000 von diesen Static Site.
Oder auf Codeberg hosten.
Ja, auf Codeberg. Es gibt dieses Netlify, diese, wo du einfach HTML hosten kannst und so. Also mach einen Blog.
Ja.
Genau.
Genau, und ich hatte auch schon, wo du das mit den Threads erzählt hast, ich hatte in dem Mastodon-Universum gesehen, dass jemand einen Thread to Markdown-Converter geschrieben hat. Der Link ist nur leider kaputt. Ja, vielleicht muss man da nochmal nachsuchen. Ja, weil dann kann man genau, dann sollen die Leute ruhig ihre Threads schreiben, aber dann können sie danach es automatisch in den Blog noch kippen.
Ja. Mhm. Ja, nee. Also, schreibt mehr Blogs. Gut.
Ja. So noch?
What's next? Third-Party App Store on iOS.
Ja.
Aha,
what's the current state of it? Ja, Apple arbeitet offensichtlich wirklich daran, etwas an dem Status quo zu tun, beziehungsweise sie werden durch den Digital Irgendwas Act in Europa ja dazu gezwungen. Der Digital Irgendwas Act in Europa geht leider nicht weit genug, weil er sagt nicht wirklich darüber aus,
dass man da auch Apps runterladen kann, sondern nur, dass
ja,
man
Apps was Apple braucht. Da eigentlich genau tun muss. Und sie, es ist sehr, sehr undefiniert. Ja, aber dieser Artikel, den ich dort in den News verlinkt habe, der freut sich auf jeden Fall erstmal das, was passiert. Und ja, die Spannung steigt, zu was sich Apple eigentlich wirklich durchringt. Ob es parallele App-Stores werden, ob es ein reines Sideloading wird.
Ob es nur für Businesses geht oder so.
Gut, das geht doch schon, ja, oder? Gut,
das geht schon. Wenn du eine MDM-Lösung hast, das ist so, früher waren das so Enterprise Distribution Certificates. Damit kannst du schon sozusagen Sachen auf deiner Homepage zum Download anbieten. Aber es ist sehr genau beäugt von Apple und genau reguliert. Also ich glaube nicht, dass du jetzt ein Game schreiben könntest und das mit so einem Enterprise Distribution Certificate über deine Homepage vertreiben könntest.
Das
insbesondere dann nicht, wenn du dann anfängst, In-App-Purchases für Lootboxes zu machen.
Ja, also ich, das Problem ist doch, glaube ich, auch, das geht nur auf Devices, die du actually managst. Also das heißt, Leute müssten dir dann halt Access geben und sagen so, ja, du darfst mein Phone managen und dann kannst du halt was sideloaden.
Diese Enterprise Distribution Certificates, da signierst du die App so, dass die auf einem beliebigen Apple-Gerät installierbar sind.
Ist das so? Also musst du nicht.
Ja,
also,
das
und wie kommt
für,
das Zertifikat
das haben wir für
Kunden dann
gemacht.
Ja. Wie kommt das Zertifikat dann aufs Phone? Oder bekommst du ein Zertifikat von
Apple?
Du kaufst dir bei Apple das Zertifikat, mit dem du die App signierst.
Ah ja.
Du
kriegst quasi so ein Sub-CR-Zertifikat.
Ein Hasenfuß hat die Sache. Und der ist, dass die Leute dann nach Installation der App in ihren Einstellungen sagen müssen, dass sie diesem Zertifikat vertrauen. Und das ist natürlich, außerhalb einer geschlossenen Benutzergruppe machst du das nicht. Weil du musst nicht Techies erklären, was sie da tun. Sonst tun sie es nicht und beschweren sich einfach nur, die App geht nicht. Und deswegen funktioniert das nur für Unternehmen. Und die Enterprise Distribution Certificates sind auch was die Apple, glaube ich, nicht mehr rausgibt. Also sie versuchen schon sehr deutlich, die Leute Richtung MDM-Lösungen zu pushen.
Ja, ich meine, das macht ja irgendwie auch Sinn, vermutlich. Also, weil dann kannst du auch sagen, so, ja, okay, wenn halt jemand dein Phone managt, dann kann er dir halt auch irgendeine random App installieren. Und mit random meine ich, du bist halt irgendwie eine Firma und dann hast halt deine eigene komische, was weiß ich, Essens-App oder so, wo Leute dann irgendwie ihr Essen bestellen können oder so. Und dann kannst du das preloaden und
Ja, wenn du aber, also wenn du Bring Your Own Device hast in der Firma, dann kann ich verstehen, dass Leute Vorbehalte haben, ihr Telefon in eine MDM-Lösung einzutrinken. Ja, aber darum machst du nicht Bring Your Own Device.
Das ist einfach. Was? Darum gibt's, also nee.
Bring Your Own Device gibt es trotzdem.
Ja, gibt's, aber dann mach das. Also, nee. Also, gib mir halt ein Phone und dann kannst du auch irgendwie sagen, was ich drauf habe oder nicht. Und sonst, ja, sonst halt nicht.
Aber dann muss man immer zwei Telefone mit sich rumstemmen.
Ja, ist okay. Also nein, musst du nicht. Entweder bist du halt am Arbeiten oder du hast halt Freizeit.
Aber du hast trotzdem zwei Telefone, die beide geladen werden wollen. Und denk mal an die ganzen Watt, die da im Jahr verbraucht werden.
Oh no. Das Telefon zu haben. Das ist, also mehrere Telefone haben ist definitiv nicht ressourcenschonend. Das ist nicht gut.
Ja. Genau, und das ist nicht gut für frei, die Umwelt.
Und frei was? Also dieses freie Wort, das lassen wir mal besser sein. Und ich, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Apple bewirbt dieses Enterprise-Programm noch. Also wenn noch jemand Bedarf hat, die Firma sollte 100 oder mehr Angestellte haben, dann kann man damit arbeiten.
The Apple Developer Enterprise Program ist $299 per Membership Year.
Ja.
Or in local currency, wherever.
Aber ja, ich meine, wie Markus gesagt hat, wenn du da halt ein Game machst und das irgendwie auf deiner Webseite vertreibst,
ja, wenn das ein dann lokales Apple, Game ist, geht das schon.
Also. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Apple dann das Zertifikat auch einfach wieder wegnimmt, weil das irgendwo in den AGB steht, dass du es nicht machen kannst.
Hier steht, use the program only to create proprietary in-house apps for internal use.
Ja, eben. Das steht 100 pro in ihren AGBs und wenn du halt irgendwas machst, irgendwas, das für irgendwas anderes brauchst, dann sagen sie halt, verstößt gegen unsere AGBs, wir haben deine Zertifikat halt revoked.
Ja, genau.
Kickban.
Also dafür müssten sie hingehen und deine App runterladen. Also solange du, glaube ich, kein Aufsehen erregst mit dem, was du tust, kannst du wahrscheinlich tun lassen, was du willst innerhalb dieser Angestellten. Aber ich meine, wenn du jetzt auf dem Scale bist, dass du eine Firma mit Zehntausenden Angestellten, also sagen wir mal 15.000 Angestellte und du bist ein Top-Tech-Beratungsunternehmen, dann kann das schon sein, dass da mal was durchsickert, wenn du da eine allzu fancy App machst, die allzu besondere Dinge tut. Und dann kriegt Apple das mit und dann gibt es vermutlich auch Ärger. Das ist richtig. Aber vorher, ich glaube nicht, dass sie jetzt bei jedem, der dieses Zertifikat hat, die App auch wirklich runterladen, weil im Zweifel kriegen sie ja auch gar nicht mit, auf welchem Weg du die verteilst, die Apps.
Ja, die sagen ja auch selber, dass du das eigentlich nur intern verteilen sollst und deswegen kann die es ja auch wohl schwer runterladen. Aber vielleicht wird es quasi gecheckt und dann, bam, hochgeladen. Zu den echten Servern, keine Ahnung.
Vermutlich schon. Ich meine, warum nicht?
Weil es geht.
Ja, genau, weil es halt easy peasy.
Genau, aber lass uns über Raspberry Pis reden.
Warum?
Weil, und jetzt möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen, weil das wäre natürlich ein Top-Toter gewesen.
Ach mein Gott, echt.
Aber es fällt mir halt erst jetzt ein,
wo wir drüber reden.
Wo wir drüber reden.
Ey, you had one job, wir hätten früher anfangen können, hättest einfach nur gesagt, dass es Tod der Woche ist.
Ja, habe ich tatsächlich vergessen. Habt ihr gar nichts mitbekommen mit Raspberry Pi und so?
Doch. Dass die jetzt wieder shippen, oder? Dass
die
jetzt wieder.
Ja, die haben irgendwie so einen Ex-Surveillance-Dude angestellt. Okay. Und dann haben halt ganz viele Leute gesagt, so, ist gar nicht mal so cool. Und sie haben sich dann zu sehr komischen Aussagen hinreißen lassen. Und viele Leute haben gesagt, sie kaufen jetzt keine Recipes mehr und bla bla.
Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Das ist ein Problem. Ich meine, jeder darf ja irgendwas machen vorher, bevor er in einer anderen Firma arbeitet, oder?
Ja.
Wie schlimm ist es denn? Ist er irgendwie CEO von Raspberry Pi Foundation oder so? Keine Ahnung, gibt es das überhaupt?
Die haben sich sehr komisch verhalten in dieser Diskussion, das ist richtig. Gab einen leichten Shitstorm, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind sie mittlerweile auch zurückgerudert.
Ja, nachdem sie halt irgendwie nachdem sie halt einen Shitstorm bekommen haben.
Okay, alles klar.
Das so. Jetzt wollte ich fragen, kauft ihr noch Raspis? Die Antwort ist nein, weil sie sind sicher nicht lieferbar.
Sie sind gerade nicht lieferbar, würde ich auch sagen. Aber das ändert sich wohl nächstes Jahr.
Das ist schon mal einfach.
Froh, dass ich für all die Hi-Fi-Berries, die ich hier so installiert habe, noch Raspberry Pis da hatte. Das, bis jetzt hatte ich noch keinen zusätzlichen Bedarf.
Ja. Mal gucken, wann die nächste Generation Raspberry Pi rauskommt. Also, wenn es was Neues, Frisches gibt, warum nicht? Aber ich habe es auch nicht mitbekommen, keine Ahnung. Ich habe da jetzt auch nicht so die krasse Meinung zu. Ja, zu welchen Angestellten bei Raspberry Pi.
Ich weiß es auch nicht. Es war sicher super unglücklich und sie haben sich ultra scheiße verhalten. Aber ja, sind aktuell eh nicht lieferbar. Darum ist irgendwie so, neue Raspis kaufen jetzt gerade, ist eh eine dumme Idee. Ja, ich weiß.
Es war auf Mast oder an das ganze Ding oder was? Oder wie funktioniert das? Wo ist Raspberry Pi?
Nein, nicht nur.
Das war auf dem Raspberry Pi Profil, auf dem Firmen. Also der ganze Punkt war, der Raspberry Pi Org hat sich auf Mastodon eine Präsenz eingerichtet und die sind direkt in so ein Fettnäpfchen gerannt. Also das ist, das war wirklich die hohe Kunst dabei. Die hatten wohl vorher keine wirkliche Präsenz, haben sich eine Präsenz eingerichtet, haben dann darüber geschrieben, dass sie diesen ehemaligen Police Officer eingestellt haben. Und dann rollte der Shitstorm los.
Ja.
Ja, also ich finde es immer noch nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie viel Mitarbeiter gibt es denn bei Raspberry Pi, wenn es irgendwie 3 Leute gibt und einer davon ist dann dieser ehemalige Police Officer vielleicht, aber ich glaube, es sind ja mehr als 3 Leute.
Ja, aber es ist irgendwie, glaube ich, halt
Was hat er denn gesagt? Sag mal eine von den bösen Sachen. Oder darf man darüber nicht reden? Das ist verboten.
Nein, was, also die Mastodon-Community hat sich über die Tatsache aufgeregt, dass Raspberry Pi einen Police Officer eingestellt hat und den haben sie eingestellt, weil er ein Maker ist, der vorher auf Basis von den Raspberry Pi Devices, Civilians Devices gebastelt hat. Der, und daher kommt auch sein Know-how, warum er für die Raspberry Pi Foundation interessant ist. Ja, okay. Warum er für die Raspberry Pi Foundation interessant war, weil er einfach Know-how mitbringt, was sie bei der Weiterentwicklung von der Plattform benutzen wollen.
Okay. Und ja, aber das ist ja, ist das nicht so ein typischer Fall von, du hast vorher irgendwie was Schlimmes mit deiner, quasi, was vielleicht nicht ganz legal in deiner, irgendwas, dein Know-how verdient und jetzt machst du was Anständiges?
Ja, richtig, aber die Community hat sich darüber aufgeregt, dass dieser Move ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen ist, die von missbräuchlichem Polizeiverhalten betroffen sind. Also, weil sie ja,
aber,
ja damit.
Aber adeln. Eigentlich sollten sie es ja nicht sein, weil ansonsten würde er weiter sowas machen. Oder so. Ich keine
das,
Ahnung.
Das wird jetzt eine ganz andere Diskussion. Ja, also ist sicherlich ein Standpunkt, den man dazu einnehmen kann.
Du hast ihn quasi von der Straße geholt. Also.
Ja, genau. Aber das ist das, worüber sich dann aufgeregt wurde.
Ja, und eben, also irgendwie eher Social Media, eher Communication Management und so war halt auch einfach so. Leute haben halt irgendwie so valide Concerns und ihre Response war dann mehr so einfach so, ja, ups, ist uns egal. Ich finde die Beispiele nicht mehr. Sie waren halt schon eher so. Sie sollten sich vielleicht halt einfach auch jemand holen, der Kommunikation kann.
Ja, gut, wenn man da quasi nicht richtig mit auf die Community reagieren kann, ist natürlich blöd, wenn das da gerade der Prakti macht, weil niemand anders da ist.
Ja, genau. So. Also du kannst halt irgendwie da nicht irgendwie da hingehen und deine Community dissen. Das ist halt wie nicht so der gute Move.
Ja, genau. Also Community dissen ist nicht so cool, wenn sie irgendwie sagen, ja, Cops
sind schlecht. Weil es ist halt auch, ja, es ist halt auch schon valider Concern irgendwie, ja, für was du als Firma stehen willst oder so.
Also ehrlich gesagt wäre das jetzt, wäre kein Grund für mich, das nicht weiter zu kaufen, weil solange quasi die Community diese Plattform supportet, ist es quasi, würde ich es auch weiter benutzen und ich bin jetzt beim Raspberry Pi eher ein User und wenn jetzt die Community sich entscheidet für, weiß ich nicht, was gibt's da, Orange Pi oder sowas, jetzt das Bessere und das wird anständig supportet, was es jetzt gerade halt nicht ist, Dann würde ich auf jeden Fall wechseln. Ich meine, ich habe da, ich stehe nicht hinter der Firma, sondern ich stehe quasi
hinter Produkt, was halt
hinter dem Produkt, was unterstützt wird. Und zwar nicht unbedingt von der Firma selber, sondern von den ganzen Leuten. Ich weiß, dass es halt auch viele Blobs hat und also quasi viele Binary Blobs und viel Zeug, was unsupported ist und was dann von der Community nachgeholt wird, aber das ist quasi an der Stelle ja für mich gut genug. Ja, also ich brauche da, wenn das Zeug funktioniert und wenn man da was installieren kann, was klappt und es funktioniert überall gleich, ist das eine nice Sache.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass sie da ein bisschen besser, also wäre jetzt nicht so schwierig, sich da ein bisschen zusammenzureißen, aber hey.
Ja, der Blogpost, den du da verlinkt hast, der sagt ja auch, er hört jetzt nicht auf, seine Raspberry Pis zu benutzen, weil das wäre unsinnig
und nicht nachhaltig, ja,
er schmeißt sie nicht weg. Er hat halt nur nicht vor, neue noch zu kaufen.
Genau. Vielleicht hat er noch 10 Stück oder so. So wie der Markus zum Beispiel.
So wie die meisten hier. Ja, vielleicht nicht 10, aber
12.
Nee. Aber so
4.
3? 4?
Ja, ich bin bestimmt auch bei 4 oder
je
so.
Je nach Generation, je nachdem, ob du, ich meine, ich habe noch so ein OG, so ein Original.
Ja, ja.
Von
256 Megabyte RAM.
Ja, ja.
Premium. Genau.
Das ist schon noch irgendwo in der Schublade.
Ja, da läuft nichts erst drauf, aber ich kann es nicht mehr updaten gerade. Das ist sehr unpraktisch.
Das ist traurig.
Weil dann müsste irgendwie das komplette Ding cross-compile, aber vielleicht geht es ja jetzt auch mittlerweile. Kann schon immer das sein.
Ja. Naja, schnell weiter zu Practically Exploitable Cryptographic Vulnerabilities in Matrix.
Hat das einen Namen?
Weiß ich nicht. Ja, hat ein
Bunch. Das, was du gerade gesagt hast, das ergibt bestimmt Kürzel, oder?
Genau. Bestimmt.
Peckwim finde ich nicht so schlecht.
Es gibt irgendwo habe ich die Liste gesehen mit CVs für das. Ja, sie haben sich das halt angeschaut und die Implementation angeschaut und ein paar CVs gefunden. Ja, kann man
ist
sich.
Ist irgendwas ganz Schlimmes dabei?
Vulnerability Update Paper. Ja, ich meine, Matrix sagt, please update immediately in order to be protected against these vulnerabilities. Also es ist schon.
Vielleicht haben sie auch nicht wirklich verstanden, was es war. Aber sie sagen, okay, was auch immer. Schickt einfach einen Pull-Request, wir merchen den.
Wir fixen das. Ja. Are not affected. This is not a protocol bug. Ja, es waren. Also ich würde es von eben ist irgendwie, es sind keine Protocol Bugs, so wie ich das verstehe.
Sondern Design Bugs, oder?
Das ja, sind, eher so Implementation also und Zeug.
Ich glaube, es kommt drauf an, es waren ja viele verschiedene und manche waren auch im Design, das heißt, man muss da irgendwie darunter mal was ändern dann.
Ja, aber es, ja, also ich meine, sie haben es gefixt, man kann sich das anschauen. Ist eine gute Sache. Jetzt mehr sicher Matrix.
Finde ich auch in Ordnung. Finde ich gut. Plus 1 und
Progress. MS. Ja.
Passend zu Schwachstellen. Mac Dirty Cow. Und zwar gibt es jetzt eine Dirty Copy and Write Schwachstelle, beziehungsweise gab es, ich weiß nicht genau, macOS 13.01 und 12.6.1, ich weiß nicht genau, wie frisch die sind. Schwachstelle Copy and Write, ähnlich wie die Copy and Write Schwachstelle in Linux. Also Dirty Cow war da das Stichwort. Und genau, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr so einen Mac-Computer habt, ob das bei euch auch funktioniert.
Nice.
Weiß nicht, haben wir gerade jemanden, der das ausprobieren kann?
Mal kurz, ich weiß nicht. Nicht. Bin da skeptisch.
Also du musst irgendwas kompilieren und dann sagst du Switcheroo und bam, bist wohl root.
Cool.
Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr updaten oder so, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich meine, updaten ist immer gut.
Ja.
Updaten.
JPEG. Project Zero. Wurde wahrscheinlich irgendwo nebenher mitgefixt. Es ging irgendwie über Project Zero.
Oh, ja.
Test Cases and Patch. Keine Ahnung.
Ja.
Wahrscheinlich ist sie jetzt repariert wieder. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach nur updaten und dann seid ihr auch gerettet.
Saved.
Safe. So, saved, was haben wir noch?
From the Internet. Prometheus?
Genau, wird 10.
Fuck, schon so spät.
Ist 10 geworden, November 24.
Mein Gott, ist schon so alt, ey.
Gibt seit 10 Jahren und ist anfangs schon ein kleiner Hip-Hip-Hooray-Blogpost.
Gibt's immer noch nach 10 Jahren.
Gibt's immer noch nach 10 Jahren. Ist immer noch gut. Ja. Ist eine tolle Sache. Cool, ist mal einfach mal so eine gute News, weil hier MacFu ja immer sagt, es immer nur so.
Wir haben immer nur traurige Sachen, das stimmt. Nee, wir haben nicht so oft nur traurige Sachen.
Schlechte, traurige Sachen. Da habe ich gedacht hier.
Nee. Wir haben schon oft lustige Sachen, oder?
Das
Im Gegensatz
stimmt.
zu Standard-News, würde ich jetzt sagen. Haben wir überwiegend eigentlich witziges Zeug.
Ja.
Ja. Ist ja auch quasi mein Ausgleich für normale News hier. Gibt es irgendwas Besonderes zum 10.
Nope.
Geburtstag?
Also nicht, dass ich wüsste, und den Blogpost eigentlich auch nicht. Ist einfach nochmal so ein sehr kurzer Wrap-up, was halt so das ist halt jetzt 10 Jahre sind seit dem ersten Public Commit und so ein bisschen History und so ein bisschen The Journey since, also was seitdem passiert ist. Und ja, also ich meine.
Haben Sie Kuchen mitgebracht?
Ich weiß nicht. Ich sehe keinen Kuchen. Also ich habe keinen Kuchen bekommen.
Ich habe auch keinen bekommen.
Ja. Aber keinen trotzdem, wir haben dafür.
Verteilt.
Ja. Wir haben dafür Open Source.
Das stimmt.
Prometheus. Und können damit unsere Systeme monitoren. Darum.
Der erste Commit war, die README bedecke deinen Himmel, Zeus. Okay. Ist das der nächste Commit dann?
Weiß ich nicht.
Auch auf Deutsch?
Ja.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch, auf Deutsch war es.
Okay.
Ist ein deutsches Ding, sie?
Weiß ich nicht.
War es irgendwie von SoundCloud irgendwas?
Ja, genau. Matt T. Proud and myself had just left Google to join SoundCloud.
Ja. Sind das Deutsche? Kennt man die?
Matt T. Proud?
Ja.
Keine Ahnung, wer Matt T. Proud ist.
Weiß ich nicht.
Okay, warte, hier. Proud Social. Zürich, Schweiz.
Ah,
aber jetzt gerade, ich weiß nicht, jetzt gerade für Google, glaube ich, dort oder so.
Ja. Keine Ahnung. Wer weiß das schon so genau, auf jeden Fall. Tolle Software.
Tolle Darum Software, genau.
Plus 10 eins. Jahre. 10 Jahre gut. Mhm. Auf die nächsten 10 Jahre hoffentlich immer noch gut.
Klar. Oder was Besseres, ist auch mir egal, solange es quasi. Ja, können ja auch was Besseres machen oder können ausgetauscht werden. Ich stehe nicht hinter einer Software, ich stehe hinter dem Konzept, würde ich sagen.
Ja, ich meine, wenn wir Weiterentwicklung haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, zwischendurch mal neue Software zu benutzen.
Ja.
Das funktioniert halt nicht immer alles auf der gleichen Codebasis und durch alles durchmigrieren.
Mhm, genau.
Wobei, so Schnittstellen und Migrationen, das ist, glaube ich, schon auf lange Sicht eine arbeitsplatzsichernde Tätigkeit.
Einfach nur Shit in anderen Shit wieder reinzubekommen.
Und die Menschheit, die kann sich halt immer weniger damit abfinden, dass man irgendwas nochmal irgendwie wegschmeißen sollte. Deswegen muss immer alles mitgenommen und migriert werden.
Mhm.
Und auf Integration auf der anderen Seite ist tatsächlich was das Leben einfacher macht, weil niemand will Zeug ausdrucken, wieder abtippen. Wirklich nicht.
Das stimmt. Das stimmt. Das möchte niemand, aber es wird trotzdem gemacht.
Darum gibt es OCR.
Ja.
Wenn der AI das macht, das ist ja okay.
Klar, dann, wenn der sich mal verliest, dann sagt man ja, pff.
Ja.
passiert.
Ich habe jetzt neulich gehört, in irgendeinem BAföG-Amt haben die nicht genügend Leute, die sich darum kümmern, dass die Austräge ausgedruckt werden.
Und was machen sie dann? OCR?
Nee, die haben Stellenausschreibungen und die Stellenbeschreibung ist, man muss sich ja darum kümmern, dass die digital eingereichten Anträge ausgedruckt und zur Weiterverarbeitung vorbereitet werden.
Mein Gott, ey. Das ist echt ganz schön kacke. Und hast dich beworben oder ist das zu krass?
Ich kann das nicht tragen. Ich kann das nicht tragen.
Warum nicht? Aber ich meine, sowas, ist das. Das ist ja relativ easy, dann quasi Leute vom Arbeitsamt dort für solche Jobs da vorzubereiten. Das ist ja quasi begrenzt, was man da an Vorwissen mitbringen muss.
Deckt sich nicht mit meinem gesellschaftlichen Anspruch darüber, was Menschen als Arbeit machen sollten.
Ja, aber, also keine Ahnung. Aber guck mal, BAföG ist doch dieses Studentending, oder? Die sollte ja wohl Studenten haben, die es machen können.
Von Studenten.
Kannst du da quasi Studenten. Solche BAföG-Studenten reinholen, wenn die nicht zahlen können oder so. Dann müsstest du quasi jetzt was irgendwie hunderte von BAföG-Anträgen ausdrucken und dann ist wieder in Ordnung, haben sie wieder einen Monat Zeit.
Ich weiß nicht, haben sich ihr BAföG gearbeitet,
oder? Ja, genau. Irgendwie sowas. Fände ich aber immer sehr witzig. Das wäre nicht in Ordnung, aber es wäre sehr witzig.
Ja. So. Ich habe es verlinkt, die Aussage, also der Bericht darüber kommt sogar vom Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, der bei der Jahrespreiskonferenz am Donnerstag darüber berichtete. Studierende könnten ihren BAföG-Antrag mittlerweile online stellen, aber wenn die Ämter ihn bearbeiten, müssen sie ihn ausdrucken.
So nicht gut. Okay.
Digitalisierung in Deutschland.
Digitalisierung, gut. Nein, danke.
Das ist doch ein schöner Abschluss für die News. Kommen wir zu den Themen.
Was sind denn so Themen?
Da stehen drei Links.
Ja, alles klar. Wo fangen wir mit dem Themen her? Ersten
an. die Farbe was ist denn vielleicht unser Thema? Das erste Thema ist ein Desktop auf Rust-Basis. Und das habe ich im Linux-Blog von Michel Franken gefunden. Und das fand ich ganz spannend, weil die Frage, die sich aufstellt, wenn man so von Go und Rust hört, was ist denn jetzt eigentlich der praktische Nutzen dafür? Und können wir nicht mal das End-to-End sehen, dass es wirklich besser ist? Und ich habe dann versucht, mal so in einer halben Stunde Zeit, die ich irgendwo gefunden hatte, herauszufinden, was denn so der Zustand von UI-Frameworks für Rust ist und bin darüber dann auf diesen Cosmic Desktop gestolpert. Und die haben eben das Ziel, einen Desktop zu implementieren, der komplett in Rust implementiert wird. Und das Ergebnis ist der Cosmic Desktop. Okay.
Aber ist UI wirklich so der Hauptfokus von Rust?
Es wäre konsequent, meiner Meinung nach, ne? Also so, wenn man jetzt sagt, Rust ist die, aufgrund verschiedener Sprachfeatures und von der Architektur her, eine gute Sprache, die konzeptionell viele Fehler vermeidet, die mit anderen Technologien gemacht werden. Oder die in anderen Technologien dazu führen, dass Systeme instabil werden oder Sicherheitslücken haben, die sie nicht haben sollten und so weiter und so fort. Dann möchte ich doch eigentlich auch, dass ich da drin UIs schreibe. Und wenn man sich die Rust anguckt und sich anschaut, was im Kontext von Web hier WebAssembly passiert, dann wird es interessant, ein vernünftiges UI-Framework zu haben, weil ich möchte eigentlich weg davon, dass ich Web-UIs in HTML schreibe, weil HTML für mich eine Dokumentenauszeichnungssprache ist und nichts, wo drin ich ein UI programmiere. Und diese ganzen Krücken, die wir uns mit JavaScript und Cascading Style Sheets und was es so alles gibt, darüber basteln, führen halt nur zu Schmerzen, weil wir immer noch auf einem Grundkonzept arbeiten, was ein Dokument zugrunde liegen hat. Deswegen würde ich gerne mal wieder anfangen, Web-Applikationen mit echten Web-UI-Toolkits zu bauen. Und die müssen weg auch von diesem Document-Object-Model. Und darüber kam ein Gedanke, dass es ganz cool wäre, dass es für Rust auch gute UI-Toolkits gibt, die dann optimalerweise sich auch nach WebAssembly kompilieren lassen.
Mhm.
Okay. Hast du das ausprobiert oder?
Das war mein Ziel, als ich den Link ins Pad gepastet habe. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Deswegen gibt es als Thema hier nur den Link, das als Thema vielleicht nicht ganz reicht.
Okay, das ist dann ein Wayland Compositor, oder? Das ist nicht quasi alles. Oder doch?
Der
das ist der Wayland Compositor namens Victoria. Oh mein Gott, was ist es denn? Ist es alles? Oder ist es nur so ein bisschen was? Bis wohin geht denn quasi dieser Desktop?
Das ist eine gute Frage, weil was sie machen, ist, dass sie ja die GTK4-Apps konvertieren und dann auf der Wayland Shell ausführen können.
Mhm.
Also es geht erstmal tatsächlich um die Schicht, die auf Wayland aufbaut.
Okay, also das da drüber, okay, verstanden. Ja, genau, also du musst es mal ausprobieren, das hilft ja quasi alles nichts.
Ja, ich glaube auch.
Alles klar, nehmen wir mal mit als Hausaufgaben für nächstes Mal.
Genau. Du hast ja gesagt, du hast ja zwischen Weihnachten und so, hast du viel Zeit, um Dinge zu machen.
Ich habe das da auf gesagt. Dich projiziert. Das heißt nicht, ich schließe nicht zwangsläufig von mir auf andere.
Mhm.
Okay, also der Compositor heißt Cosmic Comp und Victoria is the name of the person who is developing Cosmic Comp in Smithsay. So, das hat der Artikel ein bisschen verkackt.
Das klingt wirklich nach einer Übersetzungsproblematik hier, ja.
Okay, na gut, aber ja, ich meine, wenn es schön aussieht und wenn es in Rust geschrieben wird, warum nicht? Also ich habe da jetzt kein Problem. Also das Interface ist quasi da nicht so schlimm, als wenn man Zeug quasi mit externen Schnittstellen hat, finde ich jetzt. Also diese ganzen netzwerkbasierten Dienste, wenn die in Zinn geschrieben sind, finde ich schlimmer, als wenn es quasi mein Desktop-Environment ist.
Ja.
Aber ja, also warum nicht? Mein, warum nicht?
Wenn es funktioniert.
Und wenn es cool aussieht, warum nicht?
Ich meine, ist jetzt nicht so wirklich ein Grund, dass nicht in Rust zu machen, aber ich sehe halt auch nicht so wirklich einen Grund, das mit Rust zu machen. Aber ja, also.
Weil es geht.
Wenn es funktioniert und gut aussieht, ja, also sicher auch.
Ja, cool. Dann go. Muss man dafür dieses, wie heißt das, PopOS haben? Weil das kommt ja von diesen System 67 Leuten. Oder gibt es doch überall?
Ich hatte das so verstanden, dass das erstmal primär darauf entwickelt wird.
Das heißt, man kann es nicht einfach auf Ubuntu oder sowas ausprobieren.
Ach, so sad.
Das wäre auszuprobieren, PopOS. Ich würde es aber der Einfachheit halber würde ich erstmal anfangen, dieses PopOS irgendwo zu installieren.
Zu investieren.
Ja.
Ich investiere in PopOS.
Zeit in dieses PopOS investieren.
Anstelle von Twitter. Einfach mal PopOS kaufen. Das wäre doch
gute Idee. Aber dann geht es auch kaputt. Das können wir nicht zulassen. Ja. Das sieht ja
dann vielleicht, vielleicht nicht. Dann vielleicht doch Chat-Kontrolle. Was?
Ja, das ist ein Link. Wir haben ja
Chat-Kontrolle länger nicht
über so politische Themen offen gehabt auf dem Radar und so. Und der Chaos Computer Club hat in seinem Blog ganz ausführlich darüber geschrieben, dass die FDP nun in einem Dilemma steckt, weil völlig überraschend die SPD umgekippt ist, die Chat-Kontrolle nicht wirklich eingrenzen und stoppen will. Und ja, die FDP jetzt in dem Dilemma steht zwischen ihrem Koalitionsvertrag, wo sie die Maßnahmen zum Scannen von privater Kommunikation klar ablehnen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber mit der Realpolitik in der Ampel, wo andere Kräfte die Chat-Kontrolle wohl begrüßen beziehungsweise hinnehmen,
weil sie die Schäden, die das Zeug anrichten kann, einfach nicht sehen wollen. Was ist das Problem mit eigentlich? Es geht darum, dass
Chats. Erzähl doch mal, was Chatkontrolle ist, genau.
Dass Chats kontrolliert werden sollen, um illegales Treiben im Internet einzudämmen, so ganz grob gesagt. Mhm. Und Chats automatisch zu kontrollieren, das funktioniert ja nicht, kann ja keiner mitlesen. Also kann nicht nur keiner mitlesen, weil wir es mittlerweile hoffentlich auf allen Messenger verschlüsselt haben, sondern kann auch aufgrund der schieren Menge keiner mitlesen. Mhm. Und das liegt natürlich total nahe hier
AI.
Eine nicht Blockchain-Lösung, sondern AI-Lösung, genau.
Zum Nutzen. Gott sei Dank.
So, das Problem ist aber, dass man schnell dahin kommt, wenn man über solche Lösungen spricht, dass die Leute meinen, dass so ein Client-Side-Scanning, also direkt da, wo die Nachrichten geschrieben oder werden oder ankommen, zu verwenden. Das macht aber alles kaputt.
Okay, das heißt, sowas, was, hatten wir nicht so eine News mit Apple, wo sie irgendwie in deine Bilder geschaut hat, ob es irgendwie Kinderpornografie ist?
Das haben sie aber zurückgerollt, oder?
Genau, da gab es vor kurzem aber die News, dass sie das final begraben haben, weil sie auch
annehmen, okay,
das tut ihrem ganzen Ansehen, was sie sich hart erarbeiten oder das Image, was sie so hart pflegen, dass sie die einzigen sind, die sich um die Privatsphäre der User kümmern würden, dass das dann endgültig bröckeln würde. Anstatt dessen haben sie ja an anderer Front jetzt gesagt, dass sie wirklich daran arbeiten, dass es, dass auch die Keys für die Backups besser verschlüsselt werden sollen. Mhm. Aber bevor wir jetzt abschweifen, zurück zur Chat-Kontrolle, weil das mit der Apple News, das habe ich gerade nicht so genau im Kopf. Der gute FDP-Justizminister, Herr Buschmann heißt er, richtig? Der hat auch schon angeblich sich mit seinen Kollegen ausgetauscht und so verbal versucht zurückzurudern, lässt aber in seinen Statements immer so juristische Schlüsselwörter wie anhaltsbezogen oder nee, wir sind natürlich gegen anhaltslose Chatkontrolle, aber dieses anhaltslos ist an der Stelle halt der Knackpunkt, weil man sieht das an den Hausdurchsuchungen, die jetzt kürzlich erfolgt sind. Die haben ja als Anlass gerne so diese Vermutung, Bildung einer terroristischen Vereinigung. Und das ist im Effekt, ist das
bei den Klebeleuten oder was?
Sowohl bei den Klebeleuten als auch bei den anderen Verrückten.
Okay, bei den anderen Verrückten, ja, okay.
Ja, ist es natürlich, also da sind wir uns einig. Sie haben jetzt den geschickten Move gemacht, dass es einmal sehr berechtigt war und das andere Mal für viel
Diskussion. Klebeleute.
Ja. Aber in dieser ganzen Diskussion darüber, ob das nun berechtigt war oder nicht, kam auch raus, dass dieser Paragraph in der Regel immer dafür benutzt wird, Leute zu belauschen und Häuser und Wohnungen zu durchsuchen, aber fast nie dazu führt, dass eine Anklage erhoben wird. Und das ist juristisch ein Riesenproblem, weil dadurch die Verfolgungsbehörden eine Befugnis haben, Dinge zu tun, die aber dem nicht zielführend ist, weil wenn sie immer nur die Werkzeuge benutzen, ohne aber wirklich auf das Ziel, warum es diese Werkzeuge gibt, hinzuarbeiten oder das Ziel mal vor einem Gericht diskutiert wird, dann ist die Frage, warum gibt es diese Werkzeuge überhaupt?
Ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn, vor allem bin ich jetzt ganz schön abgeschweift. Die FDP ist diejenige, die jetzt, oder nach Darstellung des Artikels von CCC, die sich jetzt darum kümmern muss, ob Chatkontrolle nun eingeführt wird oder das weiter verfolgt wird oder nicht. Und Grund des Übels, warum das gerade da im Raum steht, ist aber wiederum die EU, die selbiges fordert. Also eigentlich müsste sich jetzt unsere Bundesregierung hinstellen und sagen, nicht mit uns, bei uns, wir wollen das nicht umsetzen und das auf EU-Ebene wiederum blockieren und die dazu bringen, dass wir das so aufgleisen, wie es sinnvoll wäre.
Tja, shit. Oder so.
Und das realistisch, dass das passiert? Oder das, wie sieht das aus?
Schwer zu sagen. Vor allem, weil ich die letzten 8 Tage nicht so viel Nachrichten verfolgt habe. Also ich den aktuellen Stand gar nicht so gut kenne. Also die Aufreger an anderer Stelle, also bei Netzpolitik.org schreiben sie auch ganz klar, dass die Innenministerin den Koalitionsvertrag bricht an der Stelle, weil im Koalitionsvertrag eben festgehalten ist, dass es diese diese Chatkontrolle nicht geben soll.
Was heißt das konkret? Also ja, das ist halt so ein, also ich meine, ich kenne mich ja da absolut gar nicht aus, aber für mich ein Koalitionsvertrag ist halt einfach so ein Papier, was sie halt mal unterschrieben haben.
Ja.
Also hat das irgendeine...
Nee, das hat überhaupt gar keine Bindung und das ist auch eigentlich eher so ein medienpolitisches Spektakel, der Koalitionsvertrag. Das Interessante in Deutschland ist, dass insbesondere während der Großen Koalition dieser Koalitionsvertrag immer herangezogen wurde, wenn die CDU die SPD dazu bringen wollte, irgendwie zu... etwas zuzustimmen, was gegen die Grundsätze der SPD war, aber dann wurde immer gesagt, ja, aber der Koalitionsvertrag. Und wenn das ganze Spiel mal andersrum stand, dass eigentlich die CDU mal hätte Kleinbein geben müssen und auch zustimmen müssen, dann hat sie vorher so getan, als wenn er das tun würde und dann doch nicht so gemacht und sich nicht dran gehalten und wenn dann jemand gesagt hat, ja, aber der Koalitionsvertrag, dann haben sie das schnell zur Seite geschoben und was weiß ich, danach mal Geschwätz von gestern. Und deswegen, Koalitionsverträge in Deutschland sind sowieso zur Lachnummer geworden. Man hatte jetzt so ein bisschen mit der Ampelregierung die Hoffnung, dass dieser Koalitionsvertrag mehr Gehalt hat oder länger hält. Mal gucken, wie es in diesem Streitpunkt hier bleibt.
Dreiviertel Jahr gehalten, bis auf die Sachen, wo er immer gebrochen wurde, würde ich sagen. Wo sowohl die FDP als auch eigentlich die FDP, oder?
Ist auch egal. Ja. Also aktuell, und deswegen ist die aktuelle Berichterstattung dazu so wichtig, ist eben dieser Status, dass Faesers Ministerium in Brüssel verhandelt, wie mit dieser Chatkontrolle umgegangen werden soll. Und deswegen ist die öffentliche Aufmerksamkeit da auch wichtig.
Okay. Muss man jetzt irgendwo noch einen Brief hinschicken, oder? Und wen schickt man dann? An Nancy direkt, oder?
Man kann bei Netzpolitik.org spenden und die sorgen für saubere Berichterstattung.
Genau, ja. Genau. Schickt euer Geld an netzpolitik.org und die werden das richtig einsetzen können. Schön. Oder auch nicht schön.
Nein, und alles klar, lassen wir das Netzpolitik. Lassen wir das Thema liegen und reden über schöne Dinge.
Was sind schöne
Dinge? Also zumindest vordergründig schöne Dinge. Über lachende Roboter.
Lachende Roboter.
Habt ihr das gehört?
Nee,
in Japan gibt es jetzt lachende Roboter. Ja. Die Japaner sind ja ganz vorne in der Robotikforschung. Und die haben sich jetzt lange Jahre darauf konzentriert, dass Roboter nicht nur interagieren können, sondern auch empathisch interagieren können. Und haben da das Kunststück vollbracht, dass es einen Roboter gibt, der zum richtigen Zeitpunkt lachen kann und auch auf die richtige Art und Weise lachen kann. Also er kann als Reaktion auf einen Witz lachen, er kann mitlachen, wenn jemand in Tränen, also so ein Lachflash hat. Und kann situativ lachen, wenn man so als Ergänzung oder als Antwort auf eine Aussage so ein Lachen von sich gibt. Und das ist sehr spannend zu sehen, dass wir so weit sind.
Ist das so creepy, wie ich mir vorstelle, oder ist das schon okay?
In diesem, ich habe die Tagesschau verlinkt, die hatten da ein Feature, wo das sehr... Es sieht sehr sympathisch aus. Also ich glaube, wenn man es erlebt, könnte es tatsächlich sehr creepy wirken, weil einem einfach bewusst ist, es ist eine Maschine. Aber das ist so für mich ein Riesenschritt Richtung funktionierende Androiden. Ja, und der nächste Schritt, der nächste Gedanke, den ich danach hatte, nachdem ich mir dachte, wie cool, danach dachte ich, und damit schafft sich die Menschheit endgültig selbst ab. Weil
wir brauchen Roboter.
Ja, exakt. Genau, das ist das Problem. Wir haben heute schon das Problem, in gewissen Gesellschaften auf diesem Planeten, dass die Leute nicht mehr vor die Tür gehen, weil sie den ganzen Tag vor dem Rechner hängen und nicht mehr socializen, keine Partner mehr kennenlernen, keine Kinder mehr bekommen, keine eigene Wohnung sich suchen, sondern bei den Eltern wohnen bleiben. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch. Aus irgendeinem Grund haben wir da auch schon mal über Japan geredet. Und nun gibt es noch Roboter, die auch noch kommunikativ oder empathisch kommunizieren können. Und
dann denke ich mir, alles klar, dann bestellen sich die Leute dann irgendwann, wenn sie volljährig sind, ihren Roboter, der genau empathisch so drauf ist, wie sie das gerne haben wollen. Wenn das nicht mehr passt, kriegt der ein Firmware-Upgrade und dann lacht er halt zu einer anderen Form von Humor. Und ansonsten ist dieser Roboter aber alles, was man braucht. Und wenn man ihn gerade nicht braucht, schaltet man ihn ab. Und damit ist dann so diese Notwendigkeit, jemanden zum Socializen und jemanden kennenzulernen, völlig dahin, was das Ende der Menschheit bedeutet.
Was jetzt, also man muss halt schauen, wie schlimm das ist.
Also für die schlimm es wirklich wert, ja.
Also für unsere Umwelt wäre das wahrscheinlich gut, also für alles, was nicht Menschen ist.
Wenn wir aussterben, für den Planeten wäre es besser, ja.
Also dem Planeten ist es egal, aber den Pflanzen und Tieren, die jetzt gerade noch auf diesem Planeten leben, wäre es wahrscheinlich nicht egal. Stimmt, würde ich sagen. Also es ist schon, wenn du quasi keinen Grund mehr hast, neue Leute kennenzulernen, weil du quasi einen Roboter hast, den du voll und ganz vertraust und halt deine Probleme erzählen kannst und so, dann hilft es aber vielleicht auch dem eigenen Wohlbefinden. Also das muss man ja auch überlegen quasi, wenn die Leute sonst nur drin bleiben würden und nichts machen und jetzt bleiben sie drin, machen nichts und reden mit einem Roboter über ihre Probleme, könnte man ja auch überlegen, dass dieser Roboter helfen kann bei sozialen Problemen. Also wenn man sagt, okay, ja, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen reden soll oder sowas, und du kannst dem quasi das erklären und der versucht dir dann zu helfen, wäre ja vielleicht schon eine gute Sache. Und dann kann das ja auch quasi ins Positive sich wenden da an der Stelle.
Ja, das ist sicherlich auch so als Trainingsroboter. Es gibt ganz viele sinnvolle Anwendungsfälle dafür. In dem Feature, da reden sie auch davon, dass es für die Betreuung von Menschen sehr wertvoll sein kann, wenn sie zumindest darüber irgendeine Bestätigung auf emotionaler Ebene bekommen, anstatt dass sie ganz alleine sind. Natürlich kann man mit diesen Robotern viel machen. Vielleicht war meine erste Einschätzung, aber meine zweite Einschätzung ist auch ein bisschen zu endzeitstimmungsmäßig, mag sein. Aber ja, dass man auf dem Weg dahin noch ganz viele sinnvolle Dinge tun kann, gar keine Frage. Ja.
Mhm. Also ich finde es auch auf jeden Fall, finde es spannend. Schauen, das ist alles quasi in der Richtung Futuristik ist ja schon eine spannende Sache, weil man halt nicht so genau sagen kann, wo jetzt das Ganze hingeht. Aber es muss nicht immer alles schlechter werden.
Aber es kann.
Es kann schon alles schlechter werden.
Und das ist schon schön. Schön zu wissen, dass es schlechter werden kann.
Also ich glaube, was nicht passiert ist, dass alles gleich bleibt. Sondern es wird quasi alles nur, es wird alles anders.
Alles nur noch schlimmer. Alles wird anders. Alles bleibt anders.
Alles bleibt anders, ja. Das hat bestimmt auch jemand Wichtiges gesagt. Und wer hat das gesagt?
Du gerade eben.
Herbert Grönemeyer. Toll. Und die großen Philosophen unserer Zeit. Herbert Grönemeyer.
Es gibt dieses tolle Zitat von, wie heißt der Typ von Scooter, H.P. Baxter, zu irgendwie Gendern und dass das ja irgendwie
wie viel kostet der Fisch?
Ja, eine Verhunzung der deutschen Sprache ist und dann schaust du seine Lieder mal an mit irgendwie Hyper, Hyper oder Düpp, Düpp, Düpp. Das ist so, ja, ich glaube auch, dass er so die Person ist, die sich zur Verhunzung der deutschen Sprache äußern sollte.
Ja. Nee, stimmt, er hat da einfach viel Erfahrung gesammelt in seinen Liedern.
Er ist halt einfach Teil des Problems.
Das stimmt. Er hat die Anglizismen eingeführt. Mhm. Er ist Teil des Problems.
Ja, das ja auch, ja. Das ja sowieso. Mhm.
Guck mal, alle seine Lieder sind nicht deutsch, immer Englisch, immer für den internationalen Markt. Das ist ja wohl nicht in Ordnung. Von daher.
Ekelhaft.
Tja, und was? Puh. Was haben wir jetzt noch?
Jetzt? Ich glaube, also wenn wir jetzt wenn wir nichts mehr zu den Themen haben, dann kommen wir.
Was ist Sumikai?
Mimimi der Woche.
Okay.
Sumikai ist ein Magazin über Japan.
Ah, okay. Mimimi der Woche. Ich habe fast nichts.
Du hast ganz schön viele Sachen. Das ist alles rot, oder?
Das ist alles von mir, ja.
Oh mein Gott. Na gut, dann fang mal an.
fang mal an rumzuholen. Pip hat, du kannst ja Pip Credentials mitgeben. Also sagen wir mal, du hostest deinen eigenen, du hostest deine Pip-Packages halt nicht irgendwie public auf PyPy. Was ist es? Org vermutlich oder so? Mhm. Sondern du hostest das halt irgendwie lokal. Also in deinem Netz. Weil weil es halt irgendwie, weil du, sagen wir, firmeninterne Dinge hast. Und jetzt super cool, es gibt so ein cooles GitLab-Feature, was dir erlaubt, das direkt in GitLab zu machen. Das ist die gute Nachricht. Also super easy, das in GitLab zu machen. Das Problem ist, jetzt hast du halt verschiedene Pip-Registries unter der gleichen Domain. Weil du hast halt irgendwie ein GitLab, aber ich habe da halt irgendwie mein Repository und das hat halt andere Permission als das Repository von Markus und dann haben wir zwei verschiedene Pip-Registries mit verschiedenen Passwörtern und verschiedenen Usern und so.
Mhm, okay.
Und Pip unterstützt das halt einfach nicht. Also.
Gar nicht, oder was?
Nee.
Du kannst quasi nur einen Index haben.
Nee, du kannst verschiedene Indexe haben, aber du kannst nicht, also, wenn du jetzt mein Passwort hast, mein User-Passwort und das von Markus, dann kannst du nicht beide gleichzeitig konsumieren. Du musst halt ein User-Passwort haben, was Access auf beide Dinge hat.
Ha, okay.
Weil das halt pro Domain in Pip gehandelt ist. Da gibt es das Issue okay. Und die haben mal irgendwie gesagt, und es ist halt auch so ein Security-Concern, also weil
er würde quasi die Credentials dann sofort ausprobieren. Da.
Ja, genau, er probiert halt die Credentials von, bei beiden aus, aber halt pro Domain. Er hat halt, das Credentials-Ding ist auf die Domain gemappt. Und da gibt es halt ein PyPy, gibt es halt ein Pip-Issue.
Mit 1000 Millionen Leuten, die sich da schon, ab Februar? Februar ist das Ding offen? Mein Gott, ey.
Genau, und sie sind halt zum Schluss gekommen, das ist kein Problem.
Sondern du bist das Problem.
Also, ich habe das nicht aufgemacht, aber wir sind halt in dieses, wir haben dieses Problem dann halt auch gehabt, weil wir halt, genau, das mit verschiedenen Repos, verschiedene Tokens, und dann hat es nicht funktioniert. Und dann haben die halt irgendwie, eben jemand anders hat das als Security Concern halt auch dieses Problem gehabt, oder das Problem irgendwie, und dann hat er einen Merge Request gemacht und so. Und der braucht es aber irgendwie nicht mehr und hat irgendwie gesagt, I thought about it and since it's not needed for me, but the maintainer thinks it's not an issue and accept the risk involved, who am I to argue with, und hat sein Merge Request einfach wieder zugemacht. Aber das Issue war halt noch offen. Dann habe ich das Issue halt gesagt, dann habe ich mal gesagt, so, ja, keine Ahnung. Dann macht halt das Issue zu und sagt halt, ja, das ist halt kaputt. By Design.
Ja.
Und dann haben halt andere Leute gesagt, ja, aber Moment mal, das ist ja, also das, jetzt mal schauen, vielleicht fixt das irgendjemand, vielleicht auch nicht.
Oder, das bleibt für immer offen.
Ja. Aber es ist ein bisschen unfortunate und ich,
ist halt so, du kannst ja mit nichts einfach verschiedene Pip bauen, die verschiedene Configs dann benutzen. Kannst du bestimmt auch so machen. Pip-C ist ja bestimmt nur ein Alias oder so.
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass du verschiedene verschiedene Pip bringen dir nichts. Das Problem ist, dass du halt ein Projekt hast. Also sagen wir, ich baue eine Library bei uns in der Firma und Markus baut eine Library.
Ja.
Und wir machen das auf dem gleichen GitLab und wir beide publishen halt ein Pip-Package und du baust jetzt ein Projekt, was beide Libraries konsumieren will. Und ich gebe dir einen Token und Markus gibt dir einen Token. Und du kannst aber immer nur eine Library gleichzeitig runterladen.
Ja, dann machst du es so.
Ja.
Warst du mal so ein bisschen so.
Genau.
Ein bisschen so wie LaTeX, muss einfach öfter bauen, bis fertig ist.
Genau, und zwischendurch musst du halt irgendwie das Token switchen. Also ja, ich meine, kann man schon hinbasteln, also ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber gut ist es halt schon auch nicht. Ja, es bleibt spannend, ob sie das fixen oder nicht. Und ich glaube, wenn man es so den Reaktionen nach im Issue zu erteilen, sind wir auch nicht die Einzigen, die dieses Problem haben. Und ja, die einfachste Lösung ist halt, du machst halt einen User-Token, der halt für beide oder für alle deine Libraries funktioniert, die du brauchst. Das ist halt so ein bisschen der Workaround. Aber es wäre eigentlich, ich sehe den Use Case schon, dass das auch ohne gehen sollte, aber ja.
Hier sind wir.
PIP-Leute offensichtlich nicht. Oder GitLab müsste halt irgendwie diese PIP-Registries anders implementieren oder keine Ahnung. Also vielleicht könnten sie irgendwas, ja, weiß ich nicht so genau. Dann Dependencies. Du kannst uns mal erklären, wie hier NixYDepends, ich habe es nicht ganz verstanden. Was macht NixYDepends?
Mit NixYDepends kannst du Nix fragen, warum ein Paket auf ein anderes Paket dependet.
Für FreeBSD.
Ja, genau. Also du hast FreeBSD und dann baust du quasi Pakete in Nix für FreeBSD. Gibt's ja diesen NixFork und dann kannst du es da quasi machen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, der so ein Graph sieht sehr aus wie was aus Nix rausfallen könnte, so ein Dependency Graph.
Ja.
Aber.
Okay, also auf. Tja. Und das kannst du, YDepends kannst du auch machen für Pakete, die du nicht installiert hast, oder?
Ja, klar.
Also kannst du einfach für irgendwas und dann sagt er dir. Was sagt er dir? Also. Sagen wir.
Naja, er sagt quasi dir den Baum, wo das Paket herkommt. Also zum Beispiel, du hast Node.js und das installierst du mit, wenn du eine Python-Library installierst oder so. Dann kannst du quasi fragen, warum das passiert NixYDepends.
Sag ich YDepends Node.js und dann sagt mir, okay, Node.js und dann...
Ja, du sagst YDepends Node.js und das Result, was du gebaut hast. Also normalerweise baust du das quasi immer fertig und dann sagt er dir, okay, das kommt daher.
Also ich baue ein Paket, sagen wir, ich baue hier, nehmen wir das konkrete Beispiel, ich baue hier dieses Ruby Git Wiki Golem. Und dann sage ich YDepends Node.js, weil ich gesehen habe, es hat irgendwie Node.js gebaut.
Genau, also wenn das da quasi fertig gebaut hat, dann kannst du quasi in diesem Pfad das sehen, warum das da herkommt oder aus welcher Stelle es herkommt.
Und dann sehe ich irgendwie, okay, das dependet auf, keine Ahnung, anderes Ruby-Paket und das wird irgendwie von meinem Hauptpaket
angezogen, genau. Angezogen. Oder von irgendeiner Development Library oder sowas, weil das war ja bei dir irgendwie der Fall.
Ja, okay, I see.
Genau. Aber wie das immer genau funktioniert, also wie genau die Syntax ist, da muss ich auch mal nachschauen. Das ist jetzt nicht so. Ich weiß, dass es kann und ich weiß auch, dass du guck mal, es gibt, der Mick verlinkt hier was.
Es gibt ein
wunderbar, wie NixYDepends funktioniert.
Ich muss sagen, ich habe das angeschaut, glaube ich, auf der Website und ich habe es nicht verstanden.
Ist okay.
Weil es gibt diese, du bekommst diesen Dependency Graph und du schaust das an und es ist irgendwie.
Ja, so sind halt Dependency Graphs, aber ich meine, es ist halt Zeug.
Ist nicht wirklich verständlich und die, also, keine Ahnung.
Wo das quasi dann herkommt, oder was?
Ja, nee, auch dieser Syntax und dieser Tree, wie der dargestellt wird, ein bisschen mit diesen Hashes und so.
Ja, die Hashes sind nicht so super hübsch, das stimmt schon.
Es ist nicht so wirklich, also du schaust es an und es ist einfach so ein Wall of Text und so, ja, was?
Man gewöhnt sich dran. Also wenn du genau nach so komischen Problemen suchst, wenn du halt komische Probleme hast, guckst du halt komische Sachen an. So ist es ja immer.
Ja.
Also das ist ja immer so. Ja,
ja, also
ich meine, wenn du so herausfinden willst, warum du irgendwelche Dependencies nachsiehst, fragt niemand nach, ja. Und wenn du das bist, dann musst du halt dich durch so Scheiß kämpfen.
Ja, ja. Fair enough. Okay. Aber dann löst das mein Problem nicht, weil ich bin nicht auf nichts. Wobei, fairerweise muss man sagen, das Problem wäre auf NixOS vermutlich, das Problem hat NixOS vermutlich auch, außer sie haben es anders paketiert. genau. Das, was ich habe, ist so ein Dot-File, oder es ist eben halt, es ist nicht mal, es fängt halt irgendwie schon damit an. Also ich benutze, um FreeBSD-Pakete zu bauen, dieses Poutrier, was weiß ich. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Ich glaube Französisch eigentlich, aber war ich nie gut in der Schule in Französisch. Darum, so sorry. Auf jeden Fall, damit kann man ja FreeBSD-Ports bauen. Mhm. Und da fällt halt am Schluss so ein Dot-File raus mit allen Dependencies für den ganzen, für alle Pakete, die man gebaut hat.
Ja gut, aber da kriegst du es ja dann am Ende nicht mehr raus, wenn er einfach alles zusammen bloppt zu einem Ding.
Ja, bloppt die halt nicht, also was heißt bloppt die alles zusammen? Doch, das ist ja eigentlich genau das, was du willst. Du hast halt, du siehst halt zum Beispiel Node.js und dann siehst du, ja okay, Node.js zeigt halt auf diese drei Pakete und dann kannst du dem Zeug nachgehen und sagen und sehen so am Schluss so, ah ja, und dieses Paket wird benutzt, weil dieses andere Paket und dieses andere Paket wird benutzt, weil ein Paket, was ich tatsächlich haben will.
Mhm.
Also beziehungsweise du kannst dann halt so dieses Reverse, du kannst schauen, wenn ich nicht mehr Node.js bauen möchte, welche Pakete muss ich loswerden?
Ja, okay. Das kannst du dir quasi sagen dann.
Genau, also das siehst du dann halt in diesem Tree theoretisch. Das Problem ist halt, er ist super groß, weil
Und das war dieses Dot-Graph-Ding. Genau,
das ist dieses Dot-File, was man halt fast nicht mehr lesen kann, weil es halt eine Million Lines. Und es ist irgendwie zu groß, um ein PNG zu generieren. Das war halt das andere Problem. Und mein initiales Problem ist, also sie sagen zwar, es ist ein Dot-File, aber also zumindest mein Dot auf Linux hat einfach gesagt so, ja, nee, das ist kaputt. Das ist ein kaputtes File und das hat die dann halt ein kaputtes SVG oder PNG gemacht. Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Und dann ist halt super schwierig, so ein, wenn du das mal als SVG gerendert hast oder so. Ich habe auch nicht herausgefunden, Dot-Files könnte man irgendwie so filtern oder so. Das habe ich irgendwie auch nicht zum Laufen gebracht. Ich habe dann irgendwie eher zufällig halt einfach durch Hinschauen das irgendwie trotzdem in diesem verwirrenden Graph gesehen. Genau, weil mein Problem war, ich baue Node.js und Node.js ist halt groß, ist halt langsam, braucht halt eine gewisse Zeit, um zu kompilieren. Und ich wollte halt wissen, brauche ich das wirklich? Für was brauche ich das? Und stellt sich raus, ich brauche das, weil ich dieses Git Ruby Wiki Dingsy benutze, was Golem heißt. Und die requiren halt dieses Gem, was Uglifier heißt, und das benutzt dann exec.js und exec.js hat halt eine Dependency auf Node.js. Und sieht halt so aus, als würde das nicht benutzt. Also es wird halt nur, es ist halt keine Runtime-Dependency, es ist halt eine Build-Time-Dependency. Und es ist halt aber falsch konfiguriert im Ruby-Gem im Golem. Na, das habe ich ein Issue aufgemacht und die haben gesagt, ja, very stimmt. Reasonable request, we can move the dependency und dann wird es im nächsten Release drin sein und dann kann man das beim Paketieren halt einfach weglassen, ohne schlechtes Gewissen.
Schön.
Und dann muss man nicht mehr Node.js mitbauen. Und ich habe mal für Funsies, ich habe es für FreeBSD angeschaut in für Arch Linux ist es gleich paketiert. Ich würde mal davon ausgehen, dass es auch für NixOS so paketiert ist, weil
ja, ganz bestimmt.
Das ist halt ja, standard way to go.
Ja, in NixOS wird auch gerade nur die GEM-File genommen und die wird dann halt so, wie sie ist.
Genau.
Halt gebaut, ja.
Genau, und wenn es da drin halt falsch markiert ist, also wenn es halt als Runtime-Dependency im Gem-File drinsteht, dann ja, ist es halt reasonable anzunehmen, wenn du das paketierst, dass es eine Runtime-Dependency ist. ist es halt aber nicht.
Ja.
Genau. Und eigentlich würde ich gerne irgend so ein .File-Filter-Exploring-Dingsy haben. Weil ich habe jetzt eigentlich dieses .File und eigentlich würde ich jetzt gerne so, ja, genauso Fragen stellen können. Zum Beispiel so, zeig mir alles, was irgendwie an diesem Node.js-Dingsy hängt. Und dann gehst du halt von Node.js aus und ja, zeigst halt irgendwie alle Pakete, die daran hängen. Also der Tree, im Prinzip dieses Reverse Dependencies.
Mhm.
Also du hast halt, ja, zeig mir alles an, was irgendwie indirekt, also direkt oder indirekt mit Node.js zusammenhängt. Und dann, ja, also im Prinzip baust du dann den Tree von unten auf. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht so unglaublich schwierig, sowas zu bauen. Aber ich habe nichts gefunden, was das einfach schon macht, leider.
Hm.
Und das ist schon ein bisschen traurig. Genau.
Sad.
So viel zu dem Problem. Tja.
Aber vielleicht wird sich auch gar nicht so doll damit auseinandersetzen, weil es einfach nur Schmerz.
Ja, aber ich...
Du kannst niemals dein System so aufräumen, wie du das gerne möchtest. Es passiert einfach zu viel random Shit, zu viel Zeug, was einfach, wo die Leute einfach auch einen Scheiß drauf geben, wie es jetzt wirklich paketiert ist.
Ja, das ist ja okay, aber wenn ich halt Tools habe, um mir das anschauen zu können und verstehen zu können, warum Dinge gebaut werden, warum hier jetzt wieder Node.js, woher das Node.js angezogen wird, dann kann ich das halt anschauen. Dann kann ich jetzt so wie in diesem Fall halt zum Beispiel einfach ein Issue aufmachen und schauen, dass das gefixt wird. Oder ich kann mich halt auch sagen, so, ja, keine Ahnung, das halt, oh, ich brauche das. Und dann kann ich mich halt nach was anderem umsehen und sagen, ja, keine Ahnung, irgendwie für Wiki kann ich hier auch, keine Ahnung, irgend so ein anderes Wiki nehmen, so ein Media-Wiki.
Aber würdest du ein anderes Wiki PHP nehmen, nur weil das kein Node.js anzieht? Also
im Zweifelsfall schon, ja. Also wenn es irgendwas anderes gibt, was irgendwie mein Need erfüllt und kein Node.js anzieht, wäre das für mich schon nicht. Grund.
Ich glaube, da bin ich einfach zu alt, irgendwie, um mich mit solchen Sachen auseinandersetzen zu wollen.
Also, es kommt halt ein bisschen drauf an, aber Node.js ist halt schon, also, wenn ich das nicht bauen muss, das...
Ja, also ja. Gut, wenn du es immer von Hand baust, ist es natürlich blöd, wenn du da quasi keinen Binary Cache hinter hast, der dich unterstützt.
Also es hat schon Cache, aber...
Das ist da nicht mit drin, oder?
Es ist halt, ja doch, also wird auch benutzt, aber es wird halt trotzdem oft genug, musst du halt Dinge neu kompilieren, neu bauen und dann, ja, es ist halt einfach Build-Time. Also ich möchte mein Package-Set eigentlich schon so minimal wie möglich halten. Natürlich irgendwie mit vertretbarem Aufwand. Also ich meine, wenn das Wiki irgendwie super cool ist und das halt jetzt Node.js braucht, dann ja, dann baue ich halt Node.js. Also, aber wenn es halt nicht sein muss. Also ich habe halt irgendwie, ich glaube, 3 Pakete, 4 Pakete, die über eine Stunde bauen oder so.
Hm.
Und eins davon ist halt irgendwie Node.js und die anderen zwei ist irgendwie 2 LLVM-Versionen. Das halt.
Ohne gebrauchen.
Ja, das ist halt fair enough. Wenn die halt neu gebaut werden müssen, müssen die halt neu gebaut werden. Und Rust zum Beispiel ist auch sowas, was ziemlich lange baut. Das ist halt auch so, ja, ja, braucht halt lange. Dinge brauchen halt Rust und ist auch okay, wenn die in Rust gemacht sind. Ja. Genau, aber ich meine, längerfristig will ich halt auch mal schauen, weil ich baue ich halt LLVM 13 und 15. Und jetzt wäre es zum Beispiel interessant zu schauen, wer benutzt denn noch LLVM 13 und warum. Und kann man da vielleicht nicht irgendwie das patchen, dass die alle nur noch 15 brauchen und dann muss ich 13 nicht mehr bauen.
Hm.
Ja.
Ja gut, also.
Und genau. Und darum hätte ich gerne irgendwas, wo man so Dot-Files irgendwie easy...
Kannst du das nicht irgendwie also dein System vorbauen lassen von irgendjemandem, der schneller bauen kann, also ein Computer, der schneller baut oder von irgendwie
also
was mehr ja. Zeit hat oder so?
Ich weiß nicht. Also ich mache das ja nur auf einem System. Das ist ja der Witz an dem Ding, sie. Also ich habe halt meine Package-List und dann baut es das halt irgendwie im Hintergrund. Und alle anderen Systeme konsumieren einfach nur noch Binärpakete. Binär, Binary, weiß ich nicht. Binary, vermutlich.
Ja, Binärpaket ist schon richtig im Deutschen.
Ist das das korrekte Deutsch?
Ja.
Verrückt. Ja. Aber ja, also ich meine, weniger Pakete, mehr gut.
Ja, prinzipiell, klar.
Ja. Ja. Darum, genau. Also wenn ihr irgend so einen Weg kennt, um irgendwie Dot-Files einfach zu filtern, also ich habe halt so einen riesen Dot-File und ich möchte dann sagen, so ja, zeig mir alle Nodes ausgehend von, keine Ahnung, Node.js. Und dann halt alles, was irgendwie mit Node.js verknüpft ist. Und dann den ganzen Tree halt zurück. Und dann halt aber nur diese Tree. Das wäre schon ganz geil. Dann habe ich natürlich noch mehr rumzuheulen.
Okay, erzähl mir mehr.
Und zwar hatten wir ja vorletzte Sendung über diese Rezepte-Apps gesprochen. Und dann hat es geheißen, ich habe hier diese Aufgabe, das auszuprobieren. Das habe ich in meiner großzügig bemessenen Freizeit, habe ich das probiert. Und ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Und darum möchte ich hier rumheulen, weil Leute sollten einfach mal aufhören, Software scheiße zu bauen. Es kann nicht sein,
okay,
dass man
klar.
einfach. Nee, ohne Witz, ist halt so. Ist eine Python-App mit ein bisschen Frontend mit einer Datenbank.
Ja.
Ich habe es nicht hinbekommen, das in vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden oder so zu hosten. Ich habe es nicht hinbekommen. Es läuft nicht, also es läuft so halb und ist kaputt. Und es gibt keine Anleitung, wie du das machst, wenn du nicht irgendwie einfach ihr Docker doppelklicken willst. Es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlechte Software. Das macht mich echt traurig. Dass Leute nicht irgendwie Software schreiben und irgendwie so deployen, dass sie benutzbar ist. Also wenn die niemand für dich paketiert hat, wie irgendwie mit Nix oder so, wo es halt einfach schon irgendein Nix-Maintainer das für dich gemacht hat oder weiß ich nicht, sonst wo, oder du doppelklickst halt ihr Docker-File, dann ist es halt einfach unglaublich schwierig, diese Software zum Laufen zu bekommen. Und ich verstehe nicht, warum.
Und was machen wir jetzt?
Weiß ich nicht, rumheulen.
Ich habe schon ein paar
bessere
Mal
Software schreiben.
Ich habe schon ein paar Mal solche Sachen solche Sachen gesehen, besonders solche Service-Dinger, die halt einfach nicht dafür gemacht sind, ohne ihr Docker-Kram oder ohne irgendwie eine Appliance laufen zu können. Da gibt es ein relativ gutes Beispiel, WorkAdventure. Das ist quasi eins von diesen Dingern. Ja, es hat einfach eine Bazillion Microservices, die nur genau so funktionieren, wie ihre Docker Compose das beschreibt. Und ansonsten klappt das einfach nicht anständig. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Es ist nicht dafür gemacht, irgendwie von Hand gebaut zu werden, sondern einfach nur in diesen Containern zu leben.
Aber warum? Und,
ja, aber wenn die Software so entwickelt wird, ist es auch in Ordnung. Die machen einfach Docker zum Teil ihres System-Setups.
Ja.
Und wenn das damit, wenn das für die Maintainability für die Leute, die das bauen, valide ist. Why not?
Ja, aber ist halt scheiße. Also, weil es halt Systeme ohne Docker gibt.
Der nächste logische
Nur aus dem Gesichtspunkt, aber das ist so ähnlich wie zu sagen, ich will XY Windows-Software ohne Windows benutzen. Verdammt, es ist auf Windows gebaut. Genauso wurde das jetzt auf Docker gebaut.
Das ist ja traurig einfach.
Ja, aber
der nächste logische Schritt ist dann nur noch wie Home Assistant, die jetzt quasi immer mehr in Richtung, ja, du musst schon einfach das Home Assistant-Betriebssystem benutzen, damit es darauf funktioniert. Aber das möchte ich eigentlich da nicht mehr, weil es ist schon, so wie du gesagt hast, ja, es funktioniert ja nicht mehr unter Windows, es funktioniert nicht mehr unter Home Assistant OS. Ist doch scheiße. weil die Software das eigentlich hergeben würde. Nur weil die Leute in Anführungszeichen das nicht mehr wollen, heißt ja nicht, dass niemand anders das so will.
Ja, gut, aber die Leute, die das nicht mehr wollen, die wollen es ja wahrscheinlich nicht mehr, weil sie irgendwie einen geheimen Plan dahinter haben, sondern weil es für sie so am besten weiterzuentwickeln ist. Und sie wollen sie wollen sich mit der Weiterentwicklung des Systems beschäftigen und nicht damit, dass man auf eine Zielsetzung des Projekts ist dann die große Frage, ist das Ziel auf möglichst vielen Plattformen zu laufen oder ist das Ziel hier eine gute Software im Ergebnis zu bauen?
Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es gute Software ist, wenn du das nur genau in deinem krebligen Docker-Setup genau so funktioniert und wenn irgendwas anders ist, funktioniert es nicht. Dann ist es keine gute
Software.
Definiere gute
Software. So, aber und wenn man jetzt gute Software damit definiert, dass die Software einen Anwendungsfall löst, dann ist es gute Software. Also gibt eine ganze Menge Parameter, die mit reinspielen, wollen wir nicht drüber zu reden. Aber erstmal, es kommt auf den Blickwinkel dabei an. Und wenn die Leute sagen, wir haben hier dieses Open-Source-Projekt, wir kümmern uns darum und wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen, dass das auf Ubuntu, SUSE, im Flatpak und hier und da läuft, dann wir machen jetzt ein Docker-Setup, sollen die Leute benutzen. Wenn es jemand anders benutzen will, soll er sich drum kümmern.
Ja, aber mein Punkt ist, dass sie machen sich das Leben ja selber unglaublich kompliziert. Also mein Punkt ist halt, du willst halt dein Deployment einfach haben. Du willst halt irgendwie einen easy Weg haben, um deine App zum Laufen zu bringen. Und
wenn sie aber nur
Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn
dann
die ganze
Komplexität... Dann ist das ein einfaches Setup.
Ja, nee, ist es halt eben nicht. Es ist halt die ganze Komplexität hast du einfach in deinem Docker-File und über 1000 andere Files verteilt. Und wenn du da halt selber irgendwas dran änderst, dann musst du auch super lange rumbasteln. Du kannst mir nicht erzählen, dass das gut ist.
Nein, nicht in letzter Konsequenz. Was ich sagen will, es kommt auf die Perspektive an. Und wenn das Team, was diese Software baut, sagt, so funktioniert das gut für uns, dann ist das eine valide Aussage, weil das ist wieder bei diesen Open-Source-Maintainer, die machen das in ihrer Freizeit.
Ja, aber warum müssen sie es schlecht machen?
Sie machen es schlecht aus deiner Perspektive. Für sich machen sie es wahrscheinlich nicht schlecht.
Yes.
Also ich glaube, nur ganz wenige Menschen, oder vielleicht sind es auch gar nicht so wenig Menschen, aber die Menschen, die sich selber Schmerzen zufügen, sind halt sehr spezielle Menschen und ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger
ist. Also ich habe das Gefühl, sie stellen sich einfach selber auch immer im Weg. Es ist so, sie merken das vielleicht nicht und sie glauben, das ist gut, aber...
Genau, ja,
sie
das ist natürlich möglich. Aber ja, warum stehen sie sich im Weg? Wenn sie betreiben doch diese Software. Sie benutzen diese Software.
Ja, offensichtlich, ja, aber...
An welchem Punkt stehen sie sich denn dann im Weg?
Ja, im Punkt, jedes Mal, wenn du irgendwas anpassen musst, dann ist halt super kreplig und alles fällt auseinander.
Wenn das für sie auch so ist, das ist ja das Schlimme so ein bisschen, wenn man in so einer Software tief drinsteckt, ist man natürlich auch betriebsblind für manche Sachen. Und einfach, weil man dann auch dieses Setup so hochgezogen hat, dann weiß man natürlich, wo welche Stellschrauben sind. Und wenn die was ändern wollen, wissen sie vermutlich genau, welche drei Haken und Ösen sie zusammenführen müssen, damit es das tut, was sie wollen.
Vielleicht, aber das ist halt irgendwie, also...
Ja, für Außenstehende, also dann, ich kann aus deiner Perspektive deinen Kritikpunkt schon verstehen, aber es ist deswegen ja die ultimativen Kriterien für gute Software gibt es halt nicht. Es kommt immer drauf an.
Ja, ich bin dagegen. Ich finde, Leute sollten sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie ihr Scheiß. Also. Du schreibst doch Software, dass das Leute auch benutzen. Das ist doch schon so ein Ziel, wenn du so eine Open-Source-Software machst, ist schon so eins deiner Ziele, dass das Leute benutzen sollen, oder? Also, ja, wenn du hingehst und sagst, es ist mir eigentlich egal, ich mach das nur für mich, fair enough. Aber du schreibst ja ein README, du möchtest, dass Leute das benutzen.
Ja, du möchtest, dass die Arbeit, die du da reinsteckst, für mehr Leute gut ist als nur für dich, weil du hast die Arbeit ja nun mal jetzt gerade gemacht, dann können auch mehr davon profitieren.
Also, ich meine, ich sehe den Case, den du machen kannst, wenn du sagst so, ja, ich mache das einfach für mich und ich stelle das halt online, dass Leute das anschauen können und irgendwie sich inspirieren lassen können. Aber ich will eigentlich nicht, dass Leute meine Software benutzen. Ich meine, das ist ein valider Use Case, du kannst Open Source so machen. Du musst kein README machen, nichts. Du kannst einfach deinen Code hochladen und sagen, ja, pff, wenn halt eben irgendjemand sich dafür interessiert, dann soll er halt irgendwie den Source Code anschauen und dann soll er davon nehmen, was er will, weil es irgendwie MIT-License oder so. Mhm. Oder es GPL-License und dann kann er sich, muss er halt sein Zeug auch einfach GPL machen. Finde ich ein valider Case, aber die meisten Projekte sind ja irgendwie so aufgesetzt, so hey, ich baue hier eine coole, hier in diesem Beispiel, ich baue hier eine coole Rezept-App und du kannst sie irgendwie auch selber hosten. Darum backen sie ja irgendwie so ein Docker-Ding, dass du einfach doppelklicken kannst. Weil sie ja wollen, dass das jemand benutzt. Und dann, ja, ist ja irgendwie ein Aspekt, der schon ziemlich wichtig ist, dass Leute deine Software halt auch benutzen können. Und dass sie nicht irgendwie eine Bazillion Services, also es ist irgendwie auch dieser Trade-off zwischen irgendwie, du hast halt eine Million Microservices, die du aufsetzen musst, und was hast du davon? Was sind irgendwie die Benefits? Und so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich finde, Leute sollten sich ein bisschen mehr Mühe geben, Software so zu bauen, dass sie paketiert werden kann oder dass sie benutzt werden kann.
Kann ich verstehen. Du hast, glaube ich, im Zweifelsfall hat man auch einfach dann einen anderen Blickwinkel auf Software. Also die einen bauen sie halt, damit sie irgendwie funktioniert und die anderen haben noch einen anderen Anspruch da drauf.
Ja, aber sie funktioniert ja nicht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja genau mein Punkt. Also, ja, eben, das sind wir wieder bei, du kannst schon was einfach ins Internet reinrotzen und sagen, hier ist Software. Fair enough. Das ist ein valider, also man kann Open Source so machen. Das, ja, muss jeder für sich irgendwie selber wissen. Aber wenn du den Anspruch hast, dass das irgendjemand benutzen soll, dann sollte man sich schon mal so ein bisschen Gedanken über so ein Deployment machen. Oder wie man das aufsetzt oder was man irgendwie für eine Bazillion extra Services braucht für seine Software.
Richtig, aber das ist ja auch so ein Punkt, warum DevOps so eingeschlagen war und so erfolgreich ist. Weil DevOps Leute dazu zwingt, endlich mal darüber nachzudenken, wie wandert das Ding denn eigentlich final in Produktion und stiftet dann irgendwo vielleicht mal den Mehrwert, den es stiften soll. Das ist einfach nicht bei jedem Softwareentwickler angekommen und nicht jeder Softwareentwicklerin. Es gibt immer noch erstaunlich viele Leute, die einfach ein bisschen vor sich hin coden wollen. Und hier, Feature ist fertig, works on my machine, tschüss, schönen Feierabend. Schönes Wochenende, frohe Weihnachten.
Works in my Docker Image, ja.
Ja, und das ist dann, ja.
Und, genau. Management sagt dann, na gut, dann shippen wir einfach dein Docker Image.
Genau, also das ist ja wirklich, Docker ist ja wirklich so die Manifestation von works on my machine und dann haben wir es halt in Docker Image gepackt, dass wir es einfach shippen können und Problem solved. Aber was du ja eigentlich haben willst, ist halt Software, die nicht scheiße ist. Die halt, die du laufen lassen kannst, die du installieren kannst, die du deinstallieren kannst. Die halt nicht eine Million Abhängigkeiten hat, wo unklar ist, wie die zusammenhängen. Weil es halt irgendwie immer auch so ein Indiz für, ja, schlechte Qualität oder halt auch ein Risikofaktor für. Du dependest halt auf irgendwie ganz vielen Dingen, wo dir gar nicht so klar ist, was das eigentlich für deine Software heißt. Und darum habe ich schon das Gefühl, deine Software ist inhärent besser, wenn du dir halt Gedanken gemacht hast über ein Deployment, über was für Dependencies habe ich denn?
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Ja. Aber also ich meine, fairer Punkt, ich meine, es ist Open Source, ich meine, Leute, ja, wenn es sie nicht interessiert, dann interessiert sie das nicht und dann kannst du sie halt auch nicht dazu zwingen, das zu machen. Aber ich habe so das Gefühl für eine Adoption von, wenn du halt irgendwie wenn eins deiner Ziele ist, dass deine Software halt benutzt wird, dann sollst du dir halt zumindest ein bisschen Gedanken in diese Richtung gemacht haben und vielleicht halt mal einen Guide gemacht haben und mal aufgeschrieben haben, so, ja, diese, wenn ich jetzt das manuell installieren müsste, brauchst du halt diese 10 Steps. Und dann merkst du ja vielleicht auch schon so, ah ja, diese 10 Steps sind vielleicht irgendwie 5 zu viel. Eigentlich sollen das vielleicht nur 5 Steps sein, so irgendwie Datenbank installieren, Python installieren, mein Node, mein Frontend bilden und dann sollte das gehen. Also.
Ja, ja. Deswegen ist ja auch immer wieder gut, so Onboarding-Prozesse selber mit durchzumachen, wenn man in einem Projektteam ist. Dass man einfach sieht, was muss eigentlich getan werden, bis man das Ding hier mal wieder am Laufen hat oder irgendwo eingerichtet hat und mal zu dem Punkt kommt, dass man produktiv ist. Und dann kann man auch immer wieder aufs Neue überlegen, was können wir hier eigentlich besser machen und womit stellen wir uns hier gerade selber ein Bein.
Ja. Und gerade, ja eben, gerade bei Open Source ist ja dann, das eine ist das Deployment, das andere ist ja dann, wenn dein Deployment easy ist, dann ist dann dein Development Use Case normalerweise auch ziemlich easy. Das geht halt auch so ein bisschen Hand in Hand und wenn du willst, dass Leute contributen, dann willst du halt eine Software haben, die Leute bei sich lokal auch installieren können und das ausprobieren können, was sie gerade gebaut haben. Und sonst ist es halt super schwierig für Leute zu contributen, wenn sie halt zuerst irgendwie, ja, zuerst irgendwie so eine 500 Seiten irgendwie Doku und dann noch ein Docker-Image hier und eine Datenbank da und dann brauchst du noch irgendwie, ja, dieses und jenes. Also, es ist halt irgendwie, wenn du, ja, wenn du irgendwie 10 Schritte brauchst, um irgendwie zu contributen, dann überlegst du dir vielleicht halt auch so, ja, vielleicht mache ich was anderes mit meiner Zeit. Als jetzt irgendwie herauszufinden, wie bekomme ich dieses System zum Laufen. Darum, ja, also, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht kommt es am Schluss auf deinen Anspruch drauf an, wenn du sagst, es ist mir eigentlich scheißegal, soll niemand contributen, niemand soll meine Software benutzen, ja, dann, ich meine, ja. Packt es halt alles in Docker und macht die User Experience miserable zum Contributen und dann Problem gelöst. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ja nicht der Anspruch der Leute. Also vielleicht unterstelle ich ihnen das auch einfach, aber zumindest wäre das nicht so mein Anspruch an
ja.
Software. Gut, haben wir sonst noch was dazu?
Zu dem Gollum, ich habe gerade mal nachgeschaut, es gibt 2 Tools, die machen einen relativ guten Überblick über den Dependency Tree. Einmal Nix Visualize, macht quasi so ein Graph-Ding und also das, was du gezeigt hast, nur ein bisschen bunt und man kann was erkennen. Mhm. Also es ging jetzt halbwegs okay. Und es gibt Nix Tree, was quasi das auf so in so einer TUI anzeigt, wo man dann so durchgehen kann und man sieht, wie groß die Derivation ist, inklusive aller Abhängigkeiten und so. Und rausgekommen ist, Gollum zieht aktuell Nix-Packages kein Node.js an.
Ah, nice.
Also nicht über, also es zieht Exec.js an, aber Exec.js hat jetzt da gerade kein Node.js als Dependency mit dabei.
Wie funktioniert das?
Ich habe keine Ahnung.
Das,
ich glaube, Exec.js kann mehrere Sachen und standardmäßig ist keins in Benutzung. Ich weiß noch nicht mal, was Exec.js macht.
Exec.js.
Ich glaube, es ist dann einfach unglücklich, wenn du kein Node.js hast.
Ja, das ist vermutlich unglücklich, wenn du Exec.js dann actually benutzen willst, weil es
genau.
keine JavaScript-Runtime.
Wahrscheinlich musst du es dann nochmal als Dependency mit dazusetzen, wenn du es wirklich brauchst, dann machst du es quasi explizit an der Stelle.
Ja, vermutlich kannst du das. Also ihr habt eine andere, also theoretisch Exec.js supportet auch andere JavaScript Runtimes.
Ja, deswegen ja, wird wahrscheinlich keins von denen anziehen.
Ja, aber wenn es gar keine anzieht, dann wird es vermutlich
Ja, genau. Das ist dann aber quasi, warum das gerade nicht angezogen wird. Also wenn es das benötigt hätte, dann wäre es explodiert.
Genau.
Das ist quasi und versehentlich okay.
Genau, das ist vermutlich, ja, ist halt auch nicht ideal. Weil wenn du Exec.js anziehst, gehst du ja schon davon aus, dass du Exec.js benutzen möchtest. Aber in diesem speziellen Fall ist es halt okay, weil du es tatsächlich nicht benutzt. Ja. Ja. Okay.
Good genau, to know. Das ist quasi der Grund. Das gibt es ein paar Mal. Also Abhängigkeiten gegen Binaries sind halt in diesen Ruby, Python-Sachen kann man halt nicht abbilden. Man kann nicht sagen, ich brauche ein Node.js. Und wenn man das programmatisch quasi rausrendert, also sagt hier diese Rake-File, diese GEMP-File oder diese Pip-Freeze-File, da steht nicht drin, dass Node.js brauchst, sondern das ist quasi so, ja, Node.js brauchst du natürlich, wenn du ExecJS benutzt. Das ist quasi implizit, beziehungsweise muss explizit dann gekennzeichnet werden, wenn man das möchte.
Ja. Ich sehe das. Ja, wenn du das aus dem Gem-File einfach generierst, da steht natürlich nichts davon, dass du halt eine JavaScript-Runtime brauchst. Und der Code, it automatically picks the best runtime available to evaluate your JavaScript program. Also,
when there's none is the best choice.
Genau, und wenn da halt keins ist, dann wird der vermutlich einfach einen Fehler werfen und sagen, ich habe halt keine JavaScript-Runtime gefunden für dich. Ja. Und bei FreeBSD, weil das halt jemand von Hand gemacht hat, hat er halt eine JavaScript-Runtime ausgewählt. Und mit dazu paketiert. Was eigentlich vermutlich auch das korrektere Verhalten ist. Aber ja.
Ja.
Interesting. Dann, was haben wir noch rumzuheulen? Ah, hier, Canonical. Das hatten wir ja letzte Woche schon und irgendwie dieses Machine-ID. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon rumgeheult, dass Machine-ID removed halt das /etc/machine-id mit Cloud Init Clean. Und dann ist halt dein Ubuntu-Image kaputt, weil es wird halt nicht mehr neu generiert. Und ich habe jetzt das Issue gefunden. Es stellt sich raus, unter Ubuntu darfst du das File nicht weglöschen, sondern du musst es einfach truncaten. Und dann wird es auch neu generiert.
Das ist doch Bullshit.
Ja, und es gibt hier irgendwie dieses Issue, wo sie gesagt haben, so, ja, won't fix. Das so, pretty much won't deal with fix. It, ja, bitch. Pretty much won't fix on downstream side. There's probably a way to compile, bla, bla, bla. Yeah, but that should happen upstream. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist so ein, ja, deal with it, uns egal. Und jetzt habe ich halt ein Issue bei Cloud Init aufgemacht und die sagen so, ja, aber nee, Cloud Init soll das machen. Das ist zumindest der Stand aktuell. Das ist so, hä?
Aber es auf beiden Seiten einfach.
Ja, das ist so, nee, won't fix, muss so. Und ich, ist mir ja eigentlich auch so ein bisschen egal, ob sie das in Cloud Init anders machen oder ob das sie in Ubuntu. Ich weiß auch nicht, was korrekt wäre. Also ob da Cloud Init, keine Ahnung, was da das korrekte Verhalten ist oder ob Cloud Init das nicht weglöschen dürfte, sondern das halt truncaten müsste und dass das eigentlich das korrekte Behavior wäre oder ob Ubuntu in diesem Fall eigentlich einfach kaputt ist und sie eigentlich auch einfach wenn es das File halt nicht gibt, halt auch davon ausgehen müssen, dass sie das neu generieren müssen. Weiß ich nicht. Werden wir sehen.
Okay, das heißt es. Auch dort, es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Und mit spannend meine ich eigentlich eher traurig, weil es ist eigentlich es ist beides Canonical, beides ein Canonical-Produkt. Die könnten schon irgendwie, also ich persönlich würde schon erwarten, dass ich so ein Canonical-Produkt mit einem Canonical-Produkt benutzen kann und das dann irgendwie so zusammen gut funktioniert. Aber
andere Baustelle.
Vielleicht ist das auch, also fairerweise muss man sagen, ist halt auch irgendwie Open Source und ist groß und so. Aber ich habe da eigentlich schon diese naive Hoffnung. Aber ja.
Tja. Dann viel Erfolg mit deiner Hoffnung.
Ja. Bisschen naiv, ich weiß. Aber So
ist tja, es was halt. Machen wir da? Weinen.
Nix. Weinen, rumweinen. Darum gibt es hier diese Kategorie mit der Woche, wo ich rumweinen kann.
Für dich.
Genau. Und jetzt bin okay. Ich auch schon fertig mit rumweinen.
Einfach mal was rauslassen. Ja. Dann so, kommen wir zum Lesefu.
Lesefu, ihr habt nichts gelesen oder was?
Ich kann nicht lesen, ich kann nur rumheulen.
Okay. Okay, ich habe ein Lesefu und zwar heißt der IDN is crazy, also IDN International Domain Names. Das sind quasi Domain Names mit so Spezialzeichen drin. Und gibt es quasi einen Blogpost, was man für wunderbare Domains erzeugen kann, die dann sehr ähnlich aussehen wie Domains, die gegebenenfalls es wirklich gibt, aber halt so UTF-8-Zeichen mit drin haben und wie viele Möglichkeiten es da gibt, quasi den gleichen Text zu schreiben, der dann überall gleich aussieht und trotzdem auf verschiedene Domains zeigen würde. Und genau, das ist quasi eine Beschreibung, ist ein bisschen so wie Zeitzonen, anders kaputt, würde ich sagen, aber genauso witzig mindestens. Genau, das ist quasi der eine Blogpost. Ich habe hier einen Manga gelesen in den letzten 2 Tagen. Ich habe ihn gebinge-read oder so? Binge gelesen?
Du hast nur gelesen.
Ich habe nur gelesen. Es gibt da nichts, dass man das schnell hintereinander macht, so wie mit anderen Serien, oder?
Ich glaube nicht.
Es ist einfach nur lesen.
Binge? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, wenn man es. Ist ja auch egal. Fire Punch
heißt der. Reading. wie ein Lesewurm durchgefressen.
Ein Lesewurm durchgefressen. Es sind aber auch viele Bilder, von daher ging es erst sehr schnell. Ich mag gerne so Bilder plus Text. Und das war sehr, sehr gut. Den würde ich jetzt hier gerne einmal empfehlen, den Leuten, die gerne auf das Bilder plus Text sich gerne anschauen und lesen. Etwas mature Content, würde ich sagen.
Nice.
Genau, das war quasi das. So, jetzt haben wir hier, warte mal, jetzt machen wir jetzt den nächsten was.
Wir machen jetzt die Picks.
Ja.
Ups. Oh Gott. Was ist jetzt passiert da?
Das ist kaputt gegangen, Ctrl-Z.
Was,
Oh nein, es ist kaputt.
Was machst du?
Warte, jetzt. Ach Gott sei Dank. Ach.
Also, hier, please, Copilot for your time. Ist es unten? Ist es nicht?
Act.
Wenn du GitLab CI lokal debuggen willst, gibt's Act. Und ich hab's für irgendwas zum Ausprobieren.
GitHub Actions lokal, oder? Das war das.
Genau.
Ah, nice. Ich hab das, glaube ich, auch schon mal letztes Mal gepickt, oder war das? Wann war das? Ich hab gedacht, ich hab schon mal drüber geredet. Vielleicht habe ich auch nur drüber geredet.
Vielleicht hast du auch gepickt. Ich hab's letztens gebraucht, um irgendwie so eine If-Condition zu debuggen. Wie ich meine If-Condition richtig schreiben muss in GitLab Actions. GitHub Actions, Entschuldigung. Ja. Funktioniert.
Ist nice.
Macht, was es soll. Hat irgendwie die eine oder andere Limitation. Also es hat nicht ganz exakt das, was irgendwie passieren würde, wenn du das tatsächlich dann auf GitHub laufen lässt, aber es halt, also für meinen Use Case war es mehr als ähnlich genug und du kannst irgendwie so ein Minimal Image nehmen und dann spawnt er dir Docker und macht auch dieses Parallelisierungszeug und ist fun, funktioniert. Nice.
Und ist schneller, oder? Ist es schneller als das echte?
Ja, weiß ich nicht. Es, zumindest der Roundtrip ist halt, du kannst was ändern, du kannst es laufen lassen.
Muss nicht erst pushen.
Muss nicht pushen und dann warten und also nur schon dafür lohnt sich das, glaube ich.
Okay, cool.
Einfach nur warten.
Einfach nur mehr warten.
Du kannst auch einfach pushen auf einen Branch und mehr warten. Das
ja, ist cool. Und dann hat sie noch einen Kaffee und noch einen Kaffee. Ein paar Kaffee. Yo. Was habe ich noch? Achso, please. Copilot for your terminal. Das ist quasi eine Implementierung, beziehungsweise quasi also so Code, es gibt ja diese Code-Assistant-Sachen, die so Code vorschlagen, wie das in deiner Java-Applikation oder sowas funktionieren soll. Wenn du sagst, bitte schreib mir eine, was nachschaut, ob am Ende ein Komma steht oder sowas. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur für irgendwelche Java-Applikationen, wo man es irgendwo reinkribbelt, sondern auch für deine Konsole. Also für direkt für deine Shell. Und dafür gibt es hier Please, das Tool Please, und das benutzt OpenAI GPT-3, also quasi die API von denen, um quasi Anfragen zu machen. Ähnlich wie so ein Bild erzeugen, nur halt ein Shell-Command erzeugen, beziehungsweise ein Shell-Skript erzeugen. Und genau, das ist quasi das. Hätte auch gut zu AI der Woche gepasst, aber ist jetzt hier unten gelandet. Was ein netter Vorschlag ist, wenn man quasi voll und ganz dem Computer vertrauen will und genau, wenn man weiß, dass der Computer immer nur das Beste für einen will, kann man auch diese wunderbare Funktion beziehungsweise Alias YOLO nehmen und er macht dann sudo please minus yes und dann dein Prompt. Und dann macht er einfach genau das, was der Computer gemeint hat, was du denn brauchst. Und da kommen bestimmt nur gute Sachen drauf. Also ich würde einen Livestream gucken, auf jeden Fall, von Leuten, die so arbeiten.
Genau. Klingt gut.
Ich find's eine super Idee, auf jeden Fall. Die Idee kommt von einer Person namens Felix, sorry, kriegt den Namen nicht aus dem Kopf. Aus dem anderen Chat. Und der fühlt sich bestimmt angesprochen, wenn er das jemals hier hören sollte.
Sehr gut. Ich habe ein Pick mitgebracht. Das ist eine Podcast-Empfehlung. Das ist eine Episode vom Cognien Podcast aus dem LernOS On Air aus der Reihe. Und das ist ein Interview mit Sascha Pallenberg. Das ist auch so eine, wenn man die Medienlandschaft in Deutschland mit Bezug auf Tech und Internet kennt, dann ist man dem wahrscheinlich schon mal im Weg gelaufen. Und der macht in dem Interview so einen schönen Rundumschlag über seine persönliche Geschichte im Internet, seinen Werdegang und über Mastodon. War ganz kurzweilig zu hören, deswegen habe ich gedacht, ich pick ihn hier.
Nice. Das ist das auch in der Lesefuhr, weil wie wir das letzte Mal und die letzten paar Mal ja schon herausgefunden haben, YouTube-Videos sind auch Lesefuhr.
Ja. Yep. Wenn du es einmal im Hintergrund gehört hast, genau. Dann ist es quasi wie selber gelesen.
Das ist wie selber gelesen. Das ist wie Podcast. Podcast kann man auch lesen.
Ja. Nächstes Mal weißt du das dann. Dann ist es nicht so leer dir.
Ich werde es mir merken und gelobe Besserung.
Genau. Okay, sehr du gut. Kannst dann einfach so tun, als hättest du das gelesen und wir werden alle sagen, so, wow, Markus
liest. Wow, hat der toll gelesen, Mann. Der kann alle Sachen lesen.
Der kann voll viel lesen.
Krass.
Ja. Ja. Nächstes aber das mit Kategorien ist auch immer schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich habe meinen Toten ja auch in
falsch sortiert.
In News reingepackt, weil you know.
Verkackt.
Weil es alles so schwierig mit diesen Kategorien. Wir haben zu viele Kategorien.
Nein. Haben wir nicht.
Doch.
Powder Pub.
Was haben wir noch? Ah, hier Python jetzt in diesem Example 3.10 Readiness. So ein Projekt, wo du schauen kannst, die 360 most popular Python Packages, ob sie schon Support für eine Python-Version haben. Dann kannst du sagen, irgendwie, okay, Python 3.11 und dann siehst du irgendwie, welche von diesen Top-Python-Projekten haben denn schon 3.11 Support. Und da sehen wir, es sind aktuell 26,7%. Und ich glaube, wie sie das machen, ist über die, du gibst also über den Classifier.
Programming Language Python 3.10.
Genau. Das heißt nicht, dass wenn das halt da nicht explizit drinsteht, dass es nicht geht.
Aber es könnte schon sein, dass es da nicht mehr geht.
Aber es kann halt schon sein. Genau. Also es kann halt aber auch sein, dass da 3.10 drinsteht, aber 3.10 gar noch nicht geht. Also das halt auch.
Das halt. Es guckt natürlich nicht, also man kann da auch für ältere Versionen gucken, aber es guckt natürlich dann nicht in die Vergangenheit, ob es jemals supported wurde.
Ja,
ich glaube. Sondern immer nur über das Aktuelle. Das heißt, wenn du quasi von Python 3.6 bis Python 3.10 schaust, das ist immer alles irgendwie nicht supported zum Zeitpunkt.
Ja, genau. Das ist auch okay, glaube ich. Aber ja, das ist halt irgendwie, ja, 3.9 sind zum Beispiel irgendwie 75% der Pakete sind markiert, dass sie das supporten.
Aber bei Setup-Tool zum Beispiel ist einfach dieser Identifier nicht gesetzt, aber die sagen, das funktioniert ab Python 3.7.
Genau, die haben vermutlich einfach, ja, genau. Genau, die haben einfach den Python 3 und Python 3 only Marker gesetzt und
ja, genau,
Python 3 only. Und mindestens, genau, und eine harte Dependency auf 3.7 oder größer.
Und 6 genauso, die sagen, sie, bei denen funktioniert jetzt alles bis auf Python 3.0, 1 und 2.
Das ist auch fair. Genau, aber das gibt so ein bisschen so ein Gefühl für, ja, was ist unterstützt, was ist nicht. Wie weit ist die Library Adoption schon von der neuen Python-Version zum Beispiel? Weil viele markieren das schon sehr explizit.
Ja. Okay, was haben wir noch?
Genau, und dann hatten wir ja noch Dot-Files. Ich habe hier noch X-Dot gepickt, was ein Interactive Python Viewer Ding sie ist, wo man halt ein Dot-File reingeben kann und dann kann man das halt in so einen Interactive Weg anschauen und rumzoomen und irgendwie Dinge selektieren und dann werden die farbig und
Also anscheinend funktioniert es nur bis Python 3.5, aber bestimmt funktioniert es auch gerade bei 3.10, oder?
Was?
Laut diesem Paket funktioniert es nur bis 3.5, aber ich glaube, weiter hat es einfach nicht geupdatet.
X-Dot?
Ja. Ja, laut diesem Identifier-Ding da.
Ah ja, das, Ah ja, ich sehe das. Ja, ich glaube, das ist einfach outdated, ja. Da hat sich einfach jemand, weil ich hab's garantiert nicht auf 3.5, ich hab's auf.
Nee, wollte schon sagen.
Let me see, ich würde 3.9 raten. 3.9,
3.10.
Ich hab 3.10, 8 sogar. Ja. Also. Und ist die Frage, ob das auf 3.5 überhaupt noch funktioniert.
Ja, also 3.5 würde es schon funktionieren, wenn er gesagt hat, dass es da funktioniert.
Wäre ich jetzt nicht so sicher. Aber weil es gibt halt, also ich sehe zumindest auch gerade nicht irgendwie einen Test oder einen CI-Ding, was sicherstellt, dass das so ist. Ah ja, könnte man vielleicht mal ein ausprobieren oder so und dann das Setup-Py updaten und diese Marker richtig setzen.
Naja, selbst funktioniert es ja in Ordnung.
Ja, aber ja, eben. Auf der anderen Seite sind halt auch nur Marker, also die sagen halt nicht so viel aus. Die sagen halt mehr so ein Intent aus, was du supporten willst.
Oder was du vielleicht mal ausprobiert hast.
Ja. Und wenn es halt keinen Test dazu gibt, dann ist es halt schon auch eher so. Ja.
Vielleicht.
Vielleicht. Hat mal auf 3.5 funktioniert, wo wir es geschrieben haben. Wo wir es das erste Mal gemacht haben. Und seit dann haben wir den Code geupdatet, aber halt nie mehr gesagt, dass es auch auf das nicht mehr funktioniert oder so. Wobei, ja, 3.5. Ja, keine Ahnung. Muss schon man jetzt nett, auch nicht mehr unbedingt supporten.
Ja. Okay, so, was haben wir noch?
Ich glaube, nichts mehr. Wir sind durch.
Das war's.
Das war's.
Wir sind ja, jetzt musst du den Spruch sagen, weil ansonsten weiß die AI nicht, wann zu Ende ist.
Den Spruch, wie geht's zu Ende? Also, das, du meinst das mit dem Gerät und so, ne?
Der Gerät, genau.
Ja.
Und zwar genauso, wie der Ingo das sagen würde, weil ich weiß nicht genau, was erkannt wird.
Oh, wir versuchen das ganz einfach. Ja, dann, vielen Dank für eure Zeit. Gehabt euch wohl.
Vielen Dank fürs Zuhören.
War nicht was mit Passt auf euch auf?
Passt das auf stimmt, euch
das,
auf.
Ja, ja, macht das, das kommt noch dann richtig, gleich.
Aber vielleicht wollte ich vorher noch sagen, dass hier, ne, frohes Fest, schöne Feiertage.
Schon wieder Weihnachten oder was?
Genießt die Zeit. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, genau, schon wieder. Hier ist der Schnee wieder weg. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Winter ist jetzt vorbei, ist jetzt Frühling. Ja. Hier sind, glaube ich, Stand eben waren hier 7 Grad, was ein ganz schöner Sprung ist, von minus 7 Grad auf plus 5 Grad.
Ah, krass.
Plus 7 Grad. 8 ja. Grad haben wir jetzt.
Hier ist noch kalt und wir haben noch Schnee. Also ich kann noch hoffen auf weiße Weihnachten.
Ja, nee, hier ist für Weihnachten die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir 15 Grad kriegen.
Ja, bei uns ist jetzt Sommer danach dann wieder. Wir hatten kurz Winter und das reicht jetzt. Genug Wind gewittert.
Ja, genau. War schon ziemlich harter Winter, so gemessen an den letzten Jahren, aber jetzt auch das wieder gut für die nächsten 20 Jahre. So viel Schnee hat hier am Stück, glaube ich, sehr lange nicht gelegen.
Das waren ganze 3 Tage oder 4 sogar.
Bei uns war es eine gute Woche.
Oh, nee, das war so lange hält es bei uns nicht gehalten.
Na gut, in diesem Sinne, passt auf euch auf, gehabt euch wohl.
Also ein Ding, was du sagen musst, immer eine frohe Zeit. Versuchst du es mal?
Eine frohe Zeit? Was?
Immer eine frohe Zeit.
Wie immer. Ach so, nein, wie immer eine frohe Zeit. Sorry. Und viel Spaß am Gerät.
Yes.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eins von den Sachen, die wir haben viele Möglichkeiten.
Liest du gerade im Code nach, oder was?
Ich lese gerade den Code, genau. Und zwar, ich würde laut Ingo sagen, immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das sind die Keywörter.
Ja, dann.
Das klingt gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.